Tag und herzlich willkommen zur 153. Episode von Oshun, eurem Sneaker Streetwear und Lifestyle Podcast, mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner und einem Gast. Stell dich doch mal kurz vor, Gast.
Mein Name ist Hikmet und okay. Ich bin der Gast heute.
Hikmet, wie alt bist du denn?
Hikmet ist jetzt 51 Jahre alt geworden.
Und was sind deine Hobbys?
Meine Hobbys sind Essen und Turnschuhe.
Also, wie man hören konnte, Hikmet Sugar ist unser Gast in der 153. Episode. Ein Mann, der schon mehr Spitznamen in dieser Sneaker-Szene bekommen hat, als andere Leute Turnschuhe zu Hause stehen haben. Er war schon der Architekt, er war der König, er war der Crazy. Papst. Da war schon extrem viel dabei. Und wir hatten ihn das letzte Mal vor fast 4 Jahren im Podcast zu Gast. In der Zwischenzeit ist viel passiert, was aber gleich geblieben ist. Es ist der Podcast, der existiert noch und Sonra existiert auch noch.
Ja, genau, mich gibt es noch und die Marke gibt es auch noch.
Genau.
Und den Podcast gibt es auch noch.
Ja, und ich freue mich sehr, dass wir uns heute dazu austauschen können über all die unterschiedlichen Themen, sowohl was Sonra anbelangt, als auch Hikmet Sugars Blick auf die Sneaker-Szene, auf den Markt 2024 und all die Dinge, die dazwischen passieren und überhaupt und sowieso. Deswegen, Hikmet, welcome to the show.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist. Was war der letzte Schuh, den du dir gekauft hast?
Wow, gute Frage. Ich weiß es sogar. Und zwar, wir waren über Weihnachten waren wir in Schweden. Und ich habe mir von Nike den Sakai, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der Schuh heißt, aber es gibt einen Winterschuh von Nike, basierend auf einem alten Schuh, und zwar dem Lavadome.
Der Magmascape war das,
genau,
richtig?
Magmascape, ja. Heißt der dann wohl. Siehst du, ich bin so mit Shame on me, der Sneaker-Architekt hat keine Ahnung mehr.
So
nein, aber ich kaufe mir generell eigentlich Schuhe, die mir persönlich gefallen. Ich bin aus diesem Hype-Ding, war ich ja eigentlich noch nie wirklich drin gewesen, und den finde ich super. Geiler Winterschuh.
Den hast du dir dann deswegen gekauft, weil in Schweden so viel Schnee lag, richtig?
Genau.
Auch?
Ja, ja. Also es ist genau nutzenbezogen. Ich hatte zwar so einige Winterschuhe, ja. Ich habe auch noch von New Balance ein paar super Winterschuhe, von Nike, auch Timberlands und wie sie alle heißen. Aber das war so ein niegelnagelneuer Schuh, und den wollte ich dann unbedingt dann haben.
Wenn du so auf die letzten Monate, vielleicht sogar fast Jahre guckst, gab es da viel, wo du gesagt hast, das gefällt dir persönlich richtig gut? Also es muss ja nicht sofort was gewesen sein, was du gekauft hast, ne? Aber wo du drauf geguckt hast und gesagt hast, Mensch, das ist toll, weil wir sprechen ja pro Jahr so bei mittlerweile 600 Releases, das ist ja eine unfassbare Menge.
Ja, also erstmal der Output ist natürlich crazy. Das ist so, also für mich, der sich mit der Materie wirklich beschäftigt, auch schon zu viel. Wenn ich jetzt als Konsument da sitze, da wirst du ja total überfordert. Und gekauft habe ich nicht wirklich viel, um ehrlich zu sein. Also es gab sicher Produkte, die ich gerne gehabt hätte, aber ich bin irgendwie aus diesem Thema raus, dass ich irgendwie jedem Ding jetzt hinterherrennen muss. Ich weiß, vielleicht ist es auch meinem Alter geschuldet oder generell einfach auch der momentanen Situation, dass du als Normalsterblicher kommst ja gar nicht mehr an das Produkt ran. Natürlich habe ich Kontakte, natürlich habe ich Vitamin B und könnte auch jedes Mal fragen, aber auch, da ich ja selber auf der Händlerseite war, weiß ich ja, was das für eine Situation ist. Also du fragst einen deiner Händlerkollegen, bringst ihn damit in eine Situation, wo er eigentlich ja theoretisch Nein sagen wollen würde, aber es nicht kann, weil es fragt ja ein Kollege an. Und also deshalb bringe ich erst gar nicht jemanden in diese Situation, wenn es denn nicht sein muss. Und dieses Sein muss ist gar nicht eingetreten in den letzten Jahren, glaube ich.
Überhaupt nicht?
Nein,
bei
überhaupt
gar nicht.
Nicht, nein. Also ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal, ich glaube, so einer der letzten Dinger, wo ich jetzt sage, da habe ich noch nachgefragt, war wirklich der Ben & Jerry Dunk.
Ja, das war jetzt dann Eis gegessen.
Ja, genau, das leider, ja. und ansonsten, ich glaube, bei dem Civilist Dunk, aber das war jetzt auch so eine Sache, da hätte ich auch nicht fragen müssen.
Ja, da gibt es ja eine Connection auch.
Aber ansonsten nicht wirklich. Also entweder kriege ich was geseedet, was ich nicht möchte, oder es ist halt so, dass ich halt wirklich Schuhe, die ich haben möchte, nicht bekomme, weil ich dann auch keinen Bock habe auf irgendeinen Raffle oder 5 Bots einzusetzen oder Resets zu zahlen. Und ganz ehrlich, ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen da draußen, denke ich.
Deine Sammlung, beziehungsweise die Menge, die du zu Hause hast, die gibt's aber noch. Oder hast du die zwischenzeitlich veräußert, verkleinert,
verändert? Ich habe ja über eBay, hatte ich ja ganz, ganz viele meiner Schuhe verkauft. Und das war einfach so, ich habe mich in einer Situation wiedergefunden. Ich hatte irgendwann über 1000 Paar Schuhe. Und das ist halt einfach absurd.
Eine Menge.
Ja, das ist absurd. Also ja, ich habe auch Kunden gehabt zu Soulbox-Zeiten, die mehr Schuhe hatten als ich. Bei mir ist es ja immer noch so als Arbeitsmittel vielleicht zu sehen oder wo man sagen könnte, okay, das ist sein Hobby, den er zum Beruf gemacht hat. Wäre ja auch unglaubwürdig, wenn er gar keine Schuhe hätte. aber 1000 Paar Schuhe oder über 1000 Paar Schuhe. Und dann habe ich angefangen, halt Sachen rauszusuchen. Und ich weiß nicht, wie es den Leuten da draußen geht, aber gerade die Leute, die ganz viele Schuhe haben, wie viele von diesen Schuhen trägst du wirklich? Also gefühlt, bei mir ist es so, ich habe dann immer so ein Lieblingspaar für eine bestimmte Zeitspanne. Die trage ich und rocke ich dann wirklich runter und danach habe ich entweder ein Double davon oder halt kaufe mir irgendwas Neues oder habe dann irgendwas, wo ich dann sage, ach, den hatte ich auch gehabt und nehme den aus dem Schrank. Und irgendwann habe ich dann auch gesagt, so ganz ehrlich, nein, wir haben erstens einen Platzmangel irgendwann, ich meine mit drei Kindern und dann Frau und selbst und dann hast du ja noch andere Hobbys und dann sagst du, muss das eigentlich wirklich sein? Und dann habe ich angefangen zu reduzieren und ich habe immer noch jetzt grob überschlagen, so 300 bis 400 Paar Schuhe.
Ach doch, so viel schon
ja,
verkauft?
Ja. Ja, voll.
Und alles in Kooperation mit eBay dann?
Ja, genau.
Okay.
Also das war auch wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also ich habe ja damit schon länger mit diesem Gedanken gespielt. Nur, wie hätte ich das denn jetzt rein vom Aufwand her gestalten können? Also es war natürlich super, diesen Support zu haben. Und eBay war natürlich die ideale Plattform dafür, weil ich habe ja mein Business damals mit eBay angefangen. Ich habe wirklich meine allerersten Schuhe aus der ganzen Welt auch oder Trades oder auch Leute darüber kennengelernt. Und da habe ich mir gedacht, ey, ganz ehrlich, das passt hervorragend. Und die fanden die Idee auch gut. Und ich so, okay, Jackpot. Erstmal Support, also auch lieben Dank an Clubkind, die mir dabei geholfen haben. Anna und Easy und das ganze Team, die das Ganze dann realisiert haben. John und Co. Also ja, das war ein großer... Also es war schon irgendwie etwas, was mich natürlich auch emotional schon gefordert hat, weil das ist ja dann doch irgendwie, es sind ja dann doch irgendwie Dinge, die du über deinen, weiß nicht, 30, 40 Jahre zusammengetragen hast. Mhm. Und ich glaube, jemand, der seine Sammlung so ein bisschen auflöst, also ich hatte vorhin auch schon gesagt, wenn ich so deine Schallplatten sehe, ich habe immer noch die Schuhe, wo ich wirklich so enge Erinnerungen dran habe und wo ich sage, das sind Schuhe, die behalte ich, die trage ich auch gerne, die behalte ich natürlich. Aber so Schuhe, wo ich dann sage, so ich selbst den Ben & Jerry Dunk habe ich verkauft.
Ah, echt?
Okay. Ja. Also so eine Sachen, ja, also.
Gibt es denn irgendwas, wo du dich danach geärgert hast?
Ja, sehr, sehr viele Schuhe. Also ja? Jetzt nicht jetzt bei diesem Ding bei eBay, da waren jetzt ein paar Sachen dabei. Aber ich habe ja auch, ich habe ja damals, das wissen einige, aber vielleicht nicht viele, vor der Sneakerness gab es den Soulmart. Also ich war sozusagen,
ich erinnere mich noch, ja,
vor dem ersten Sneakerness-Event, also groß auch an Sergio, gab es den Soulmart. Und ich habe immer im Prinzip persönliche Abstriche gemacht, um Dinge zu supporten, damit Dinge Relevanz bekommen. Und natürlich, wenn du dann deine heiß begehrten Schuhe da hinbringst und dann für einen relativ schmalen Taler verkaufst, nur um so ein bisschen Traffic zu erzeugen, also da sind schon echt gute Sachen für einen schmalen Taler gegangen. Wenn ich jetzt so über MF Doom Dunks, da hatte ich zwei Stück davon, die habe ich für, ich glaube, möchte ich lügen, 120 oder sowas vertickert. Also ganz viele so eine Sachen. Also okay, wenn ich zurückblicke, Hello Kitty Presto, auch auf dem Soulmart verkauft, den wovon es nur ganz wenig gab.
Ja.
Und einfach nur, um sozusagen Traffic auf diese ganzen Sachen zu bekommen. Wir hatten ja auch, bevor es StockX gab, bevor es Kleck gab, haben wir auch das allererste Mal eine Online-Plattform. Es gab einen Soulmart Online-Plattform. Auch da habe ich die krassesten Sachen rausgehauen, auch für Nappel und Ei, die ich woanders. Es hat natürlich gezeigt, dass meine Plattform nicht so gut war, zumindest zu früh war vielleicht, wo ich halt hätte mehr Kohle bekommen können. Aber ich habe es ja nie wegen der Kohle gemacht. Mir ging es ja immer darum, deshalb haben die Leute auch nie auf einem Soulmart Eintritt bezahlen müssen. Oder egal, wenn wir Events gemacht haben, war es ja eher sozusagen von der Community für die Community. Sicher, natürlich wirtschaftlich gesehen ist das natürlich auch ein cleverer Move, wenn man mir jetzt was unterstellen möchte. Aber mir ging es da nie um das Wirtschaftliche, sondern eher so dieses Zusammenkommen, Spaß haben, auch bei Releases. Weißt du, wenn Leute sich vor dem Laden einfinden, das allererste Mal, das war ein Gänsehaut-Feeling für mich. Natürlich ein großes Kompliment. Das war noch nicht mal ein Schuh von mir, sondern es war der Puma Yo MTV Raps. Und das war das erste Mal in Deutschland, dass Leute vor dem Laden kampiert haben. Und ich bin nach Hause, wir hatten so eine Außenkamera, hab dann gesehen, dass da jemand vor dem Laden steht. Und da hatte mich auch jemand angerufen und gesagt, hey, da steht jemand vor dem Laden. Ich so, hä? Ja, kein Obdachloser oder sowas.
Der will hier einbrechen.
Nein, der will wirklich den Schuh kaufen am nächsten Tag.
Der wartet
und,
jetzt.
Ich habe mich dann ins Auto gesetzt, ich wohnte da schon in Stahnsdorf, ja, und bin dann aus Stahnsdorf nochmal zurückgefahren und habe mich dazu gesellt. Und das waren halt einfach so diese Momente, die kann mir keiner mehr nehmen. Das sind halt so wunderschöne Erinnerungen, wo auch, ich glaube, es schwer wird, diese Erinnerungen nochmal wiederholen zu können, weil diese ganze Sneaker-Kultur gar nicht mehr so ist, wie sie halt früher war. Und das ist jetzt kein Boomer-Talk oder sowas, sondern es war ja gerade das Besondere, dass wir zusammengekommen sind, egal welche Religion, egal welche politische Ausrichtung, egal was du sonst für Hobbys oder Interessen hast, aber du hattest auf jeden Fall diese eine Schnittstelle und diese Schnittstelle sind halt die Sneaker gewesen. Und egal ob Ost oder West, weiß ich mal, es gab natürlich bei Sneakern, hast du ja auch oft immer gesehen, wo jemand sein im Prinzip seinen Ursprung sozusagen seiner Leidenschaft her hat. Und wir haben abends da gesessen. Auch die Leute waren ja dann auch sehr, sehr kreativ und hatten eine Eigendynamik. Ich weiß noch, also lieben Gruß auch an Marc von Overkill, der dann, es gab mal zu einem Support-Release, hat er dann irgendwie mit einem Kumpel, haben die dann da noch so ein Weihnachtsessen ausgerichtet und so. Also da war, glaube ich, vom Catering noch was über oder so. Ja. Dann haben die da, also so eine Sachen, oder abends dann zu sitzen, ich glaube beim Essex-Release war das auch krass, wo die Holländer 3 Tage vorher vorm Release schon da waren.
Bei dem Sunrise,
genau,
ne?
Genau, ja, also der die Farbe geändert hat. Und das Krasse war, da waren auch noch 3 Fernsehsender dabei gewesen. Und
aus Deutschland oder aus Holland jetzt?
Die Fernsehsender waren aus Deutschland gewesen, aber es waren dann auch Tageszeitungen dabei und so weiter. Und ich wurde die ganze Zeit aber mit einem Mikro lief ich rum. Und jetzt, ich wusste, dass ich ein Mikro dran habe und ich wusste auch, okay, ich muss jetzt aufwarten, aber geh mal auf Toilette mit einem Mikro dran, weil du, das Ding lief noch. Also, aha. Und ich kenne die Stories von anderen Kumpels, die mir dann erzählt haben. Hey, mal, pass auf, wenn Mikro dran ist, never ever lass einen fahren oder sonst irgendwas. Sondern versuch mal zu pinkeln und es fahren zu lassen oder sowas. Nein, nein. Ja, aber das sind alles so, es ist so ein bisschen Memory Lane, aber das meine ich mit Schuhen, die mir was, also so ein Essex habe ich dann natürlich noch oder Schuhe, die mir wirklich was bedeuten und wo ich weiß, hey, da stecken wirklich Erinnerungen und emotionale Themen. Das ist halt wie mit Musik. Ich glaube, jeder, der zu Hause so ab und an mal so alte Songs spielt, egal aus welcher Generation du kommst, du verbindest ja mit bestimmten Songs auch bestimmte Etappen in deinem Leben und genauso ist es bei mir, sind das meine Schuhe.
Irgendwas, was du zurückgekauft hast, nachdem du es verkauft hast? Weil es gar nicht anders ging?
Ich hatte sowas mal gehabt, aber ich weiß jetzt nicht mehr auf Anhieb, welcher Schuh das war. Aber ich hatte sowas, also zumindest gab es zwischendurch immer mal wieder so Themen, wo ich gesagt habe, ey, die brauche ich jetzt wieder zurück. Klar, die ganzen Jordan-Geschichten habe ich mir alle zurückgekauft. Das Lustige damals, ich hatte den Military Blue 4er, hatte ich damals über Niklas seinen Laden. Also Niklas war so der Erste, der so Importschuhe hatte. Und der hatte damals mir 4er mitgebracht aus New York. Und das war ein Military Blue. Kein Mensch kannte diesen Colorway damals, so von diesen ganzen Retro, also nicht Retro, damals gab es noch keine Retros, aber es waren halt so, es gab die schwarzen und es gab halt die weiß-grauen und es gab die weiß-schwarz-roten im Prinzip. That's it, diese 3 Farben. Und dann kam auf einmal ein weiß-blauer, ich so, what? Und ich fand den so cool und hab mir gesagt, okay, nehme ich mir. Und dann kamen irgendwann die Retros und dann hatte ich Angst davor, dass die den auch rausbringen. Und dann habe ich mir gesagt, ah, verkaufe ich, solange ich die Dinger noch verkaufen kann. Als Schüler, ich war, glaube ich, zu der Zeit noch Schüler oder Studi schon. Und da war ja jeder Euro oder jede D-Mark war da halt Geld wert. Und dann kam nie. Also es kam nie ein Military Blue, zumindest mit einem Nike Air hinten drauf. Und jetzt kommt der erst.
Und
also das wäre ein Schuh, den ich mir jetzt, ja, ich würde mir den kaufen. Wobei ich die Qualität natürlich, sorry Nike, lala finde von den ganzen Dingern mittlerweile.
Ja, im Vergleich zum 89er wird es wahrscheinlich schwierig werden, aber er soll ja Richtung Pine Green SB 4er gehen. Das heißt also auch schon der Shape wieder in die Richtung. Super. Und ein bisschen qualitativ hochwertiger, nicht so ganz was, wie
wir
so rum.
Ist schon crazy, dass wir darüber reden müssen, dass letztens dieser eine Schuh, der da, wo das Label verkehrt rum raufgenäht ist, wo ich mir sage, ey,
bei dem 4er
alle Brett, Blocks voll mit diesem Thema, ey, anstatt zu sagen, ey, das Ding geht wieder zurück, das packt ihr das Ding auch noch irgendwie auf eBay, glaube ich, für 17.000 oder sowas, wo ich mir sage, was ist kaputt bei euch?
Ja, so kann's laufen. Ich finde es aber auch sehr beachtlich, dass natürlich die Preise einfach nach oben gehen, während die Qualität nicht wirklich mitzieht. Und ganz am Anfang hatte gerade die Jordan Brand das ja auch mal gerechtfertigt mit so, das ist jetzt Quality Material, deswegen ist der Preis höher und dann war es irgendwann eigentlich nur noch egal, dann war es die Inflation und jetzt sind wir bei was? 225, 230 Euro für einen Jordan 4? Hart.
Hart. Also gerade, sorry, dass ich jetzt D-Mark bringe, das ist jetzt sehr antiquiert, aber diesen Vergleich, wenn du den wirklich mal so machst, also das ist schon hart, also wie du sagst, 230, 240 Euro für einen Schuh, der jetzt letztens kam ja jetzt irgendwie, oder jetzt kommt ja dieser Nike Made in Italy raus, wo du sagst, das ist eigentlich die Qualität, die normalerweise euer Schuh abbist. Und ihr verlangt jetzt 900 Euro für so einen Schuh? What's up?
Oder damals, als ihr auch bei der Soulbox noch einen SB-Account hattet, da weiß ich, dass ich einen für 85 Euro gekauft habe, wie es halt noch üblich war.
Das waren die normalen, waren genau um die 85, 95, waren unter 100 Euro gewesen, die SB damals.
Jetzt sind wir bei 115, 120.
Und die ganzen Limitierten oder die Specials waren dann schon mal 100, 120. Aber wie du sagst, das ist jenseits gute Mittel. Ja, natürlich, der Döner ist auch teurer geworden.
Das ist auch eine Riesendiskussion in Berlin hier auf jeden Fall. Wie hast du das so wahrgenommen für dich?
Also ganz ehrlich, ich als Türke selber fasse ich das eher rassistisch auf, dass das immer nur um den Döner geht. Ich meine, es ist ja alles teurer geworden.
Die Bratwurst ist auch teurer geworden.
Voll, aber darüber redet keiner. Es wird nur über den Döner geredet. Jetzt mögen natürlich Verschwörungstheoretiker da sicher. Aber ist doch ganz ehrlich, das ist doch eigentlich ein Döner-Shaming, was die jetzt gerade machen. Ihr braucht euch doch nicht wundern, wenn ihr die ganze Zeit gewohnt wart, ich bin jetzt mal böse, ein Gammelfleisch für 2 Euro zu essen.
Oha.
Dann braucht ihr euch doch nicht wundern, wenn ihr immer nur billig und jetzt die Leute anfangen umzudenken und zu sagen, hey, wir wollen qualitative. Und ich meine, die Burger sind wirklich, also Döner und keine Ahnung was. Es wird ja alles qualitativer. Wenn du schon Fleisch isst, dann versuch doch wenigstens, ich weiß, alle Veganer werden mich ja schlagen, ess gar kein Fleisch, aber wenn du es schon tust, aber dann tust doch bitte wenigstens mit Qualität und nicht irgendwie nur noch Müll. Und
das wird für 2,50 Euro wahrscheinlich.
Dass das nicht gut gehen kann, das muss dir doch schon von Anfang an bewusst gewesen sein, dass du für 2,50 Euro kein gescheites, zumindest gesundes Essen dir zuführen könntest.
Ja, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Wie schaffen wir es jetzt, den Sprung wieder zurück zum Tutu? Machen wir einfach.
Du merkst, ich war schon lange nicht mehr in der Öffentlichkeit. Ich brauche zum Reden.
Nein. Gerne, dafür ist ja ein Podcast auch da, weißt du, aus Erfahrung. Wenn du auf deine Schuhsammlung, die Menge auch zurückblickst, egal ob du den jetzt noch hast oder nicht, aber so, wobei du wirst den wahrscheinlich noch haben, kannst du es festmachen, was dein All-Time-Fave ist?
Also und, für mich ist
und,
es...
Und, warte kurz, Zwischenfrage.
Ja, gerne.
Hat sich das in der Zeit geändert?
Nee, ich glaube... Also nicht nur ich glaube, ich war früher natürlich, bevor ich jetzt sozusagen professionell rangegangen bin, war für mich im Prinzip der HDM Woven, war für mich so die Nummer 1 gewesen. Da war ich halt noch nicht sozusagen im Business selber drin gewesen. Aber als ich dann rein bin, war es mein allererster Schuh, den ich mit New Balance gemacht habe. Und das ist immer noch der 1500er GGB. Das ist für mich Dagobert Ducks Glückstaler. Also, weil das war das erste Mal, dass eine Brand im Prinzip... an mich geglaubt hat und im Prinzip dem ich sag das jetzt mal mit Tränendrüse und so, der kleine Hikmet, der aus der Arbeiterklasse kommt, der sich damals keine Schuhe leisten konnte, der im Prinzip die Schuhe seines Bruders weitergetragen hat oder ein Fake tragen konnte, musste vielleicht, hat jetzt die Möglichkeit im Prinzip mit all diesen großen Marken, die er vorher angehimmelt hat, zusammenzuarbeiten. Also das war für mich so, boah, krass, also das ist unbeschreiblich. Ich weiß nicht, wie man das in Worte fassen kann. Ich kann das auch schwer in Worte fassen, weil das wirklich ein sehr, sehr hoch emotionales Ding für mich war. Als ich das erste Mal diese Möglichkeit bekommen habe, mit einer Marke zusammen zu arbeiten, ich habe tagelang einfach hier so Endorphinausschüttung ohne Ende, Nächte nicht geschlafen. Also es war schon sehr, sehr cool. Und das ist natürlich dann für mich auch etwas, wo ich sage, Nummer 1 forever und werde ich auch nie vergessen. Da bin ich dann halt auch einfach loyal in der Hinsicht. Aber auch die anderen Marken dann. Also auch ein Puma war dann der zweite, der dann im Prinzip auf mich aufmerksam geworden ist. Auch Adi, bevor ich den Laden aufgemacht hat, hatte ich noch keinen Adidas-Account gehabt. Und lieben Gruß an Steffi vom Adidas-Store, damals Original-Store in Mitte. Die hatte gesagt, Hikmet, es kann doch nicht sein, dass du kein Adidas hast und sowas. Weißt du was? Ich gebe dir Schuhe zu einem richtig guten Einkaufspreis. Die kannst du dann in deinen Laden stellen und wenn du sie verkauft hast. Und so. Also wirklich so, also auf meinem Weg gab es sehr, sehr viele Menschen, die wirklich Menschen waren und das werde ich auch nie vergessen.
Warum glaubst du, dass New Balance auf dich zugekommen ist, um mit dir den Schuh zu machen?
Ja, 2005 war New Balance eher eine Marke gewesen, die du eher so bei Faschos gesehen hast. Das hört sich jetzt doof an. Also überall auf der Welt war New Balance eine super coole Marke, nur in Deutschland war es halt einfach in den falschen Händen gewesen. Und also lieben Gruß an Michael Schmitz, der hatte damals die Aufgabe bekommen, im Prinzip die Brand New Balance gesund aufzubauen, aber auch aus diesen Kanälen im Prinzip rauszubekommen. Und einer seiner Entscheidungen war dann auch wirklich gewesen, vehement in diese Läden zu gehen und denen die Accounts zu streichen. Du kannst dir vorstellen, dass das kein einfaches Spiel war, diesen ganzen Nazi-Buden dann im Prinzip die Schuhe zu nehmen. Ich meine, wir wollen ja nicht so allzu politisch sein, aber ich meine, die Intelligenz dieser Leute muss ja auch nicht die größte gewesen sein. Einen Schuh zu nehmen, weil da ein N draufsteht und das dann halt als Identifizierung dafür zu nutzen, wenn das Unternehmen einer jüdischen Familie gehört, die auch noch familiengeführt ist wirklich, dann sagst du dir so, okay, clever bist du nicht wirklich, aber gut.
Ähnlich wie mit Lonsdale ja auch zum Beispiel.
Ja, oder ne? Döner.
Weil
Lonsdale genauso, kommt ja eigentlich aus der Scar-Geschichte und der Red-Skin-Geschichte. Ja.
Eine Sache, die ich in Deutschland übrigens auch immer ganz schlimm fand, dass man immer Perry so Skinhead immer mit Nazi-Skinhead gleichgesetzt hat. Dabei sind Skinheads erstmal unpolitisch und wenn überhaupt sind sie eher links. Eher links Ska, genau, Reggae, so ist das ist so das Ding, so aus dem Punk heraus dann halt eben. Das hat erstmal mit Politik nichts zu tun.
Null. Und vor allen Dingen halt auch nichts. Aber das ist halt so dieser Kosmos hier und ich glaube, das ist auch unheimlich wichtig, dass wir das auch gemacht haben damals, dass du einer bestimmten Klientel nicht die Möglichkeit gibst, das als Erkennungsmerkmal zu nutzen. Und daher war es unheimlich wichtig, dass ich habe dann irgendwann die PR gemacht für New Balance, denen im Prinzip auch so ein bisschen so diesen Drive und diese Identität rauszunehmen. Ich meine, genauso wie eine Bomberjacke und sowas alles. Das sind ja alles so Kleidungsstücke. Ganz ehrlich, ich würde jetzt auch einen Fred Perry tragen, nur um halt den Leuten das halt zu erschweren oder einen Lonsdale oder sonst irgendwas. Ich selber mag halt Lonsdale persönlich jetzt für mich nicht, aber jetzt so ein Fred Perry finde ich jetzt nicht schlecht. Und genauso New Balance war eine coole Marke, also gerade so in Japan großartig gewesen, USA großartig gewesen. Und der deutsche Markt hat so lala verstanden und die haben sich auch gewundert. Ich habe auch den Schuh rausgebracht. Ich glaube, der stand da 3-4 Wochen wahrscheinlich noch im Laden, 150 Paar. Und ja, aber es haben nur Leute gekauft, die den Schuh auch wirklich kaufen wollten und nicht, um ihn später zu veräußern. Und das Lustige ist, gerade dieser Schuh hat ja dann irgendwann im Resale unheimlich viel Geld gebracht, weil es kaum noch Deadstock-Paare gab, die nicht getragen wurden, weil das ja wirklich Paare waren, die Leute gekauft haben, die sie wirklich tragen wollten.
Aber trotzdem spannend und das erstreckt sich ja auch über, du hast das Beispiel eben angesprochen, Platten. Es gibt wirklich Leute, die vorher aber gedacht haben, so, ich kaufe das und dann lege ich das zur Seite.
Ja, ja.
Aus welchen Beweggründen auch immer. Ich meine, klar, heute sind das wahrscheinlich eher klarere und sehr nachvollziehbare Beweggründe, aber auch damals in den 70ern, 80ern muss es ja Leute gegeben haben, die gesagt haben, ich kaufe mir zwar diese Platte oder diese Uhr oder irgendwas, aber ich lege das einfach zur Seite und mal gucken, was damit passiert.
Ja.
Das finde ich sehr spannend, weil ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen kann, dass jemand wirklich damals schon gedacht hat, dass das mal irgendwann Invest wird.
Voll.
Das ist wahrscheinlich eher so, ich könnte vielleicht mal gucken, ach, schauen wir mal, oder sowas wie für meine Kinder. Ich lege jetzt diese Platte zur Seite und weil es wird sowas wie eine CD wird es ja nicht geben und MP3 und Downloads und dann irgendwann Streaming. Also diese Platte soll dann ungespielt in die Hände meiner Kinder gelangen und dann können sie, was auch immer, die Beatles-Erstpressung ohne Probleme genießen. Ja, und heute hast du da was ganz anderes raus. Das ist schon interessant. Aber zurück zu New Balance. Du hast ja schon erzählt, wie emotional das für dich war und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es einfach auch ein krasser Schritt natürlich für die Marke ist, aber auch für dich dann als die Person, die das kreieren darf. Wie lange hattest du überhaupt Zeit, dir Gedanken darüber machen zu können, wie der Schuh auszusehen hat? Zumal ja New Balance damals ja auch noch gar nicht so viele Möglichkeiten offeriert hat, irgendwie was großartig daran zu machen, ne?
Nee, genau. Also es war ja zu der Zeit, also es war ja lange Zeit sogar so, endorsed by no one. Das heißt, du durftest kein Co-Branding auf dem Schuh haben. Es musste immer detachable, also abnehmbar sein. Also es blieb ja theoretisch nur die Innensohle, die ausnehmen oder abnehmbar oder die Schnürsenkel. Und wir hatten ja damals dann die Schnürsenkel bedrucken lassen und die normalen Schnürsenkel waren dazu zu dünn, also hatten wir nochmal Schnürsenkel besorgt, die etwas dicker waren, die man noch bedrucken kann. Nur findet man jemand, der die 150 Schnürsenkel bedruckt, weil das ja auch einer der undankbarsten Jobs wahrscheinlich ist, überhaupt Schnürsenkel zu bedrucken.
Ja, wahrscheinlich. Ich würde es nicht machen wollen.
Voll. Und normalerweise bestellst du sowas wahrscheinlich in Fernost, wo weiß nicht, Alibaba dann irgendwie sagt, hey, klar, logisch, aber 5000 Stück davon bitte. Nee, wir hatten dann jemanden gefunden, der in Deutschland das gemacht hat und dann waren die Schnürsenkel da. Und dann haben wir versucht, diese Schnürsenkel in die Schuhe einzuziehen. Aber dann war das so, dass die anderen Schnürsenkel waren ja dünner. Das heißt, diese Löcher der Schnüröse, die waren halt zu klein. Also mussten wir jedes einzelne Loch von jedem fucking Schuh mussten wir dann erweitern. Mein lieber Bruder, Gosan Schüki, der hat dann da gesessen. Wir hatten ja auch kein Werkzeug dafür, sondern wir waren ja überrascht. Und der Release war, glaube ich, in 1-2 Tagen. Also hat er da gesessen, ein, zwei Tage lang. Wir hatten so eine Schere, die du für Verband nutzt. Die hat ja die eine Seite von so einer Verbandsschere ist dann so stumpf. So eine dickere.
Weiß, ja,
und die hat er dann genommen und jedes einzelne Loch erweitert, um dann diese Schnürsenkel reinzuziehen. Anstatt, dass wir die Schnürsenkel einfach nur reingeschmissen hätten und dann die Kunden sich aber wahrscheinlich beschwert hätten, haben wir wirklich jeden einzelnen Schuh dann.
Das ist Dienst am Kunden tatsächlich.
Dienst am Kunden, ja, genau. Die Story kennen vielleicht einige, aber nicht halt wirklich viele. Und so war das dann aber durchgehend. Bei allen New Balance-Projekten gab es irgendeine Story. Bei den Toothpaste war es so, wir haben ja da so Metallnieten reingemacht, um eine Limitierung reinzubringen. Eine Seite hatte Soulbox drauf und die andere Seite war dann die Nummer. Und ich hatte so einen Ikea-Tisch, was sich dann rausgestellt hat, dass der aus Presspappe war wahrscheinlich. Der hat ja nur oben so eine laminierte Schicht und innen drin ist halt hohl, das Ding. Ich habe nämlich so eine Nietenpresse mir gekauft. Aha. Und habe wirklich jeden einzelnen Schuh auch selber diese Niete. Also das heißt bei, ich glaube es waren, weiß gar nicht mehr wie viele Schuhe, das waren 256, I don't know, pro Colorway. Heißt aber bei jedem Schuh zwei Nieten. Und ich musste jeden einzelnen Schuh nieten. Irgendwann waren halt diese Löcher da rausgeschlagen. Und da musste ich irgendwie, mein ganzer Tisch hat dann ganz viele Löcher so gehabt, um dieses Nietenwerk. Aber das sind halt so die Dinge, die halt dieses ganze Thema halt auch wirklich, wo es Spaß gemacht hat, wo du gemerkt hast, hey, hier geht's nicht um fucking Geld, sondern hier geht's einfach nur um Spaß. Und natürlich, am Ende des Tages hast du 500 Paar Schuhe verkauft und das war eine Menge Holz für die damalige Zeit. Aber was viele vergessen ist, 500 Paar Schuhe zu kaufen damals war auch eine Menge Holz. Und es war ja kein Garant dafür, dass du, wenn du einen Schuh machst, dass der sich auch abverkauft. Stell dir vor, du kaufst 500 Paar Schuhe, Einkaufspreis, I don't know, 150 Euro, also hast du, keine Ahnung, 75, I don't know. Zumindest hast du viel Geld dahin gepackt und jetzt verkauft sich der Schuh nicht. Was machst du dann? Das ist dein finanzieller Ruin. Und natürlich ist es einfach im Nachhinein zu sagen, ach guck mal, die haben sich die Taschen dick gemacht oder die haben Erfolg. Aber das ist ja nicht immer irgendwie nur geschenkt, sondern du riskierst ja auch unheimlich viel. Natürlich mit dem heutigen Wissensstand weißt du, okay, Yeezy hättest du in der Anfangszeit zigtausende kaufen können. Was aber viele da draußen nicht wissen. Du hast aber nicht zigtausende bekommen, sondern ein Händler wie End hat zigtausende bekommen. Aber du als kleine Bude hast dann halt nur 200 Paar bekommen, musstest aber im gleichen Zug aber noch zigtausend andere Scheiße kaufen, um dann überhaupt diese 200 Paar zu bekommen.
Ich glaube,
ich rede mich hier über Kopf und Kragen.
Du darfst ja. Das ist,
ja, ich bin ja nicht mehr im Retail
so,
drin.
Ich finde, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, man spricht automatisch natürlich sehr romantisiert über so eine Zeit, ne, wie du da saßt und dann das Ding gestanzt hast und dann wurden da Schnürsenkel reingezogen und so weiter. Aber mal ehrlich, wahrscheinlich war es in dem Moment einfach Pain in the Ass.
Es war Pain in the Ass, aber es war halt auch trotzdem irgendwie, es hat Spaß gemacht.
Ja, es gehörte
also
dazu,
kann das gar nicht so beschreiben.
Es gab ja auch harte Zeiten.
Also ich stehe überhaupt nicht auf natürlich so repetierende Arbeit, aber es hat Spaß gemacht. Es war halt immer noch irgendwie, es war ja auch ein Schaffungsprozess irgendwie. Es war ja auch bei den Purple Devil Geschichten war es ja so gewesen. Wir hatten den 575er als erstes rausgekommen. Das war ja ein Set von 575, 576 und 1500. Und der 575 kam als erstes raus. Und was wir gemacht hatten, war wieder dieses Branding. Und diesmal habe ich mir gesagt, Branding im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben ein Brandeisen uns herstellen lassen. Das heißt, wir haben da gestanden und haben jeden einzelnen Schuh mit einem Brandeisen versehen. Und das sah aber so professionell aus, dass dann andere Händler sich beschwert haben und gesagt haben, ey, habt ihr das in der Fabrik gemacht? Ich dachte, man darf kein Co-Branding auf dem Schuh haben. Und ich dachte, es muss detachable sein. Also rief bei uns New Balance an und sagte, dürft ihr nicht mehr. Wir sind halt toll. Und jetzt haben wir so ein Brandeisen gekauft. Ich meine, war jetzt nicht die Welt, 300 Euro, aber 300 Euro sind 300 Euro. Und das bei dem 575er, ich weiß gar nicht, es waren 100 Paar Schuhe oder sowas, war das halt trotzdem viel Geld für einmal 100 Paar Schuhe. Also mussten wir wieder umdenken. Was haben wir gemacht? Wir haben dann so eine Lace-Tex gemacht. Wir haben dann im Prinzip eine Lace-Tex produzieren lassen. Die habe ich in Taiwan machen lassen. Nicht, weil ich in Fernost ich habe hier keinen gefunden. Und das Lustige war, ein Kollege, also ein Kunde und gleichzeitig dann auch der zum Freund wurde, war Textilhersteller in Asien. Also der hatte in Taiwan im Prinzip seine eigene Brand gemacht. Und den habe ich gefragt. Und er hat gesagt, klar, mache ich den. Und er hat mir dann die Dinger da hergestellt. Und dann wurde in jeden Schuh halt so ein Elastic reingezogen.
Es brauchte auf jeden Fall sehr viel Geschick, sehr viel Erfindergeist irgendwo auch. Und ich glaube, das kann man sich heute nur noch ganz schwer und schlecht vorstellen, wenn man nicht damals irgendwie schon gefühlt dabei war oder dann einen Blick drauf hatte. Vielleicht, um diese Leute auch mal abzuholen, Hikmet, wenn du diese Geschichten erzählst, wie gesagt, ist sehr romantisiert und auch sehr schön. Und ich will gar nicht diese positiven Dinge absprechen, gar keine Frage, verstehe mich nicht falsch. Aber was waren auch die Momente, in denen du an die Verzweiflung geraten bist? Beziehungsweise auch, wenn du dir das heute anschaust, ich meine, da ist ja ganz viel bei, was für uns heute ja komplett normal ist. Klar, Branding, klar, ja, genau, Kooperation genau, mit einem genau, Store. Genau. Hier arbeitet man zusammen. Der Hikmet, der in den Medien steht, der kriegt natürlich seinen Schuh. Das war ja damals alles nicht so.
Ja, das war halt natürlich schon eine andere Zeit. Und es ist heute natürlich alles viel, viel einfacher. Man darf nicht vergessen, zu der Zeit, als ich das gemacht habe, war das ja so, dass es selbst diese Lifestyle-Sparte noch gar nicht so richtig gab. Das heißt, bei Adidas, als ich meinen Laden aufgemacht habe, waren ja diese Schuhe, die im Prinzip in diesem Konsortium-Kanal, wie es heute heißt, damals rausgebracht haben, wurden noch von der Agentur gemacht, von Heberlein und Mauer. Das gab noch gar nicht diese Originals-Division, die sich um diese Sachen gekümmert hat. Und das hatte damals Heberlein und Mauer gemacht, um dann halt so bestimmte Projekte an den Start zu kriegen. Nike war auch so in den Anfangszeiten, dass sie angefangen haben, ah, okay, verstehe, da diese ganzen limitierten Geschichten, die funktionieren gut, lass uns da so ein Tier Zero einführen. Oder bei allen anderen Marken auch. Die haben dann angefangen, Puma hieß dann The List. Und die haben alle dann im Prinzip kapiert, dass dieser Lifestyle-Bereich unheimlich wichtig ist. Ein Großteil immer noch wird bei den Sportartikelherstellern mit Sportartikeln verdient und nicht mit diesem Lifestyle-Segment. Aber sie haben gemerkt, dass es unheimlich wichtig ist fürs Brandbuilding. Und daher haben sie dann angefangen, okay, eigene Teams zu bilden. Essex, bevor der G-Lite 3 rauskam, kam Remco immer mal wieder irgendwie im Store vorbei. Bread & Butter damals, lieben Gruß auch an Karl-Heinz. Der hat sehr, sehr viel eigentlich für die Landschaft hier auch in Deutschland damals getan, durch seine Bread & Butter. Es kam, alle Leute kamen hier, das, was heute in Paris stattfindet, fand hier damals in Berlin statt. Das Who is Who der Fashion-Industrie kam nach Berlin und die kamen dann halt auch im Store vorbei und dann haben sich halt so umgeschaut und haben dann halt gesehen, was hier so passiert. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte, aber ich habe jetzt irgendwie den Faden verloren. Weil ich,
du wolltest, glaube ich, erzählen, wie gerade auch der Gelite 3 natürlich genau. Zu Beginn
danke.
Noch gar nicht so interessant war.
Und so ist es. Weil es war, wie auch bei Adi, war es auch bei Essex so gewesen, dass Essex die Performance-Marke war und Onitsuka Tiger war die Lifestyle-Geschichte. Und ich hatte damals bei Proper in L.A., die hatten damals einen GT2 rausgebracht. Und ich hatte dann dem Remco erzählt, Remco, pass mal auf, nichts gegen eure Onitsuka Tiger Sachen. Super coole Sachen. Hat auch eine Relevanz. Eher aber bei Studis und Co. Aber nicht in unserem Sneaker-Segment.
Kill Bill haben wir jetzt alle schon zu Ende geguckt.
Voll. Oder? Ja, aber ich meine, der hat ja auch Kill Bill sicher. Aber jetzt für den wirklichen Sneaker-Enthusiasten war das jetzt nicht. Also ich kenne keinen von meinen Kumpels, die Kill Bill-Dinger getragen haben, den Mexiko oder sowas. Und hab dem gesagt, ey, wir brauchen irgendwie was Cooleres. Lass uns doch mal. Ja, ist schwer. Und ich meinte, glaub mir, das wird funktionieren. Und dann hat er. Was mich so ein bisschen damals geärgert hat, ist, Gruß auch an meine Kollegen von Patta, dass er es als erstes mit Patta dann rausgebracht hat, das Ding, und wir danach kamen erst. Aber Props, Patta hat einen geilen G-Line 3 rausgebracht.
Das war ein schöner Schuh auf jeden Fall.
Zu der damaligen Zeit ein sehr, sehr gewagtes Ding, auch mit den Farben, auch mit dem Amsterdam-Kreuzen da drauf und sowas. Und das Ding ist durch die Decke gegangen. Zack, wir noch einen Schuh hinterhergebracht, auch durch die Decke gegangen. Die Leute halt wirklich
auch
lange...
Auch großartiger Schuh.
Voll, dankeschön. Aber dann war halt Deutschland so ein bisschen so, ich meinte dann gleich so, hey, lass uns ein Follow-up und sowas. Zu der Zeit hatte Ronnie Fieck noch mit David Z seine bunten Schuhe gemacht. Und der ist dann durchgestartet. Er hat jeden Monat einen neuen Schuh rausgebracht und hier in Deutschland wie so, what's going on? Also muss man sich noch mehr beweisen? Also ich meine, wir haben doch jetzt ein super erfolgreiches Projekt gehabt, lass uns doch ein Follow-up machen. Nee. Ich sag mal, nee. Und das war's dann. Das war dann so Essex Eintagsfliege.
Für wie viele Male, die du dich ganz oben gesehen hast mit erfolgreichen Releases, wie oft lagst du vorher am Boden?
Ich habe ganz ehrlich eigentlich so gut wie kaum Flops gehabt. Also, und das ist, glaube ich, auch die größte Schwierigkeit in der ganzen Geschichte damals bei New Balance, war für mich gewesen. Ich habe jetzt jedes Jahr einen Hit rausgebracht. Also so muss ich wahrscheinlich Dieter Bohlen gefühlt haben, hört sich bescheuert an.
Toller Vergleich. Dankeschön, das wird auf jeden Fall die Headline. Danke sehr. Wir haben was Neues, der Dieter Bohlen der Sneaker-Szene.
Hervorragend, hat mir ein Eigentor geschossen. Ich meine, irgendwann haben sich ja seine Songs alle gleich angehört, wenn ich das jetzt so, Moment mal. So
kann man, glaube ich, so sagen, ja.
Und das ist halt, glaube ich, auch das große Problem, auch ein Scooter oder wie sie alle heißen. Ich meine, ich war an einem Punkt, wo jeder Schuh war was Besonderes. Irgendwann war ich dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ganz ehrlich, ich habe jetzt jedes Mal einen Erfolg gehabt. Kann ich diesen Erfolg noch weiterführen? Sollte ich diesen Erfolg noch weiterführen? Oder sage ich jetzt einfach so, man hört auf, wenn es am schönsten ist. Und ich habe wirklich, also in dem Moment dann für mich gesagt, ganz ehrlich, ich höre damit auf. Nicht, weil ich New Balance nicht mag. Ja, es gab auch hinter den Kulissen politisch etwas, was mir nicht gefallen hatte. Und zwar war die Umstellung in so ein Konzept, wo Kollabo-Partner ihre Schuhe abgeben sollten an andere Händler.
Mhm, okay.
Das heißt, du kriegst keine Kohle von dem Hersteller, du machst die Arbeit, er verwertet aber deine Produkte und verkauft sie an andere Läden, ohne dass du irgendwie an dieser Sache partizipierst. Mhm. Fand ich so semi-optimal. Also auch bei dem Essex-Ding fand ich eine elegante Lösung gefunden. Den gebrandeten, das heißt, wo der Name des Stores drauf stand, den gab es nur bei mir. Und da, wo G-Lite 3 drauf stand, den gab es bei den anderen Stores. Erstens, aus meiner Sicht, aus Respekt den anderen Stores gegenüber, damit die nicht gezwungen sind, im Prinzip den Namen eines Mitbewerbers verkaufen zu müssen. Und gleichzeitig aber auch, um da auch einen Unterschied zu machen in dem Produkt. Und das hatte halt New Balance damals nicht verstanden. Aber der eigentliche Grund, den ich, glaube ich, noch nie gesagt habe, war eigentlich gewesen, ich wollte einfach, wie sagt man umgangssprachlich, nicht reinscheißen. Nein, ich wollte einfach im Prinzip den Produkten einfach so diesen Erfolg lassen. Weißt du, einfach auch Raum zum Atmen, weil der Output wurde ja auch immer stärker, immer größer und es kamen ja auch andere Projekte mit anderen Marken. Und ich wollte einfach diese Produkte so gut in Erinnerung lassen, wie sie sind. Leider hatte dann damals Soulbox, nachdem ich Soulbox verlassen hatte, dann angefangen, meine Colorways dann auf seltsamen Schuhen wiederzubringen, was ich dann halt unheimlich kacke fand, aber egal.
Ist das, wie soll man sagen, ich versuche gerade einen schönen Vergleich zu finden, mir fällt einer mit dem Zug ein, aber dann fällt mir auch sofort wieder sowas ein, links fährt ein Zug und rechts und wenn die sich in der Mitte treffen, wie schnell müssen sie sein? Nein, was ich sagen möchte ist, dieses Sneaker-Ding und man kann ja schon durchaus auch sagen, so du bist einer der OGs, ohne Frage, du bist auch von Anfang an mit dabei, hat sich das aus deiner Sicht jetzt auch rückblickend eher langsam entwickelt? Oder ist das ab einem gewissen Punkt Vollgas irgendwann nach vorne geflogen und man konnte gar nicht mehr gucken, links, rechts, was passiert hier, welche Anfragen kommen rein, auf welchen Demand will man bedienen müssen auch, wie viel Schuhe muss ich einkaufen, wo jongliere ich mit Zahlen? Das wird ja dann irgendwie aus einem, ich kämpfe hart dafür, dass es cool ist und dass es Spaß macht und dass es läuft und irgendwie kämpfe ich auch in Anführungsstrichen, vielleicht ist ein großes Wort, aber ums Überleben und irgendwann kämpfe ich darum, dass ich nicht mehr den eigenen roten Faden für mich verliere oder auch die Identität. Ja. Ist das so gewesen auch in der Zeit?
Also es nahm ziemlich, ziemlich schnell Fahrt auf. Also es war im Prinzip nach dieser New Balance Collabo ging es eigentlich rasant. Also eigentlich ging es mit dem ersten Tag der Öffnung des Soulbox-Lans in der Oderberger Straße los. Es war gleich vom ersten Tag.
In welchem Jahr sind wir da nochmal?
Müsste 2002, 2003 gewesen sein. Ja. Und da war es dann so gewesen, dass Bread and Butter war. Und da kamen so viele internationale Leute vorbei. Und auf der Bread and Butter, lieben Gruß auch an Christian Ast zum Beispiel, das war mein damaliger Nike Sales Rep, dem hatte ich ein paar Supreme Dunks verpasst, damals die mit den Sternchen noch. Der hatte die Orangen bekommen. Und auf der Bread and Butter ist er dann, die hatten da einen Stand gehabt und alle Leute zu ihm gekommen und haben gesagt, wo hast du die Schuhe her? Der hat natürlich dann gesagt, bei Soulbox in der Oderberger. Dann kamen natürlich die ganzen Massen Italiener, Franzosen und keine Ahnung was, kam vorbei, weil sie halt natürlich den heißesten Scheiß sehen wollten. Ich hatte Bathing Ape gehabt, inoffiziell alles Supreme, dann auch die ganzen Nike-Geschichten. Ich hatte Supreme Dunks, keine Ahnung was da gehabt. Wirklich heißen Scheiß, keine offiziellen Sachen. Ich habe die ja grau importiert. Bathing Ape, Superstars, Superskates, also wirklich so die Anfangszeiten der Sachen. Und die haben mir die Bude eingerannt. Und das hat natürlich dann gleich auch eine Reichweite angenommen. Es war noch so die Pre-Internet-Zeit oder die ersten Seiten, wie jetzt Heist und Byte, die kamen dann, Being Hunted und die ganzen Geschichten. Und die haben darüber berichtet. Und das war natürlich so, okay, now you're on the international landscape. Und dadurch sind dann natürlich auch die ganzen Brands, die da sind ja nicht nur die deutschen Teams, also nichts gegen die deutschen Teams, aber leider ist es so, das sind ja alles zentral regulierte Unternehmen. Das heißt, der Deutsche hat nichts zu melden. Der Holländer, meistens ist sozusagen das European Headquarter in Hilversum oder sonst irgendwo, der sagt dem Deutschen, was er zu tun hat. Und der in Europa hat auch nichts zu melden. Der muss warten, was World Headquarter sagt, WHQ in USA, bei jeder Marke. Und es waren aber halt sehr viele Internationale da. Das heißt, die ganzen Brands, die Leute, die auch Entscheidungsträger waren, haben gesehen, Alter, da gibt's eine kleine Bude in einem Trendbezirk, der eigentlich gar nicht danach aussieht, als ob das eine Shoppingmeile wäre, auch noch ein Souterrain und dann auch noch ein Laden, der aus Pappkartons ist. Also das war so total paradox, weil bisher war ja eigentlich mehr so alles Glossy World und das war jetzt so, okay, sehr viel improvisiert. Ich hatte so Terrassenplatten gekauft, weil wir keine Idee hatten für den Bodenbelag und diese Pappkartons, und dann hatten zwei coole Graffiti-Typen, die Stencil-Art gemacht haben, hatten da halt im Prinzip so Stencils drauf gehabt auf diesen Pappkartons. Und dann halt Schuhe, die es im deutschen Markt gar nicht gibt. Das war natürlich, für die Kunden war das geil, für die Brands war das nicht so geil, weil alle anderen Stores, die schon seit Jahren Kunde sind bei diesen Brands, natürlich bei denen das Telefon heiß klingeln lassen haben und haben gesagt, ey, was ist denn da los? Warum hatten der die Schuhe und ich nicht? Und dann kamen natürlich auch die Brands irgendwann. Aber nicht Klar. nur die Brands, sondern auch die Anwälte der Brands und haben dann gesagt, Hikmet, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir verklagen dich, weil du in das europäische Vertriebsnetz sozusagen interferierst, oder wir arbeiten zusammen.
Und ich wenigstens haben sie dir die Wahl gelassen, das ist schon mal nett.
Ja, genau. Und ich habe dann gesagt, wir arbeiten zusammen, lass uns zusammenarbeiten. Und ja, das ging dann recht rasant. Und dann kamen halt die ganzen Brands und dann haben im Prinzip Projekte, ich war wirklich in der Position, wo ich selektieren durfte. Aber der kleine Hikmet, der war dann halt natürlich immer noch so in diesem Fieber des weiß ich nicht, wie in so einem Spielzeugladen, wo du halt, weiß ich nicht, Jackpots, ich weiß nicht, kennen einige vielleicht noch diese Show, kennt ihr das noch, wo man mit einem Einkaufswagen in einem Spielzeugladen alles einwerfen durfte, was in den Wagen passt?
Auch wenn mir der Name nicht einfällt, aber ja.
So habe ich mich gefühlt und das war dann halt so, okay, kannst du da Nein sagen? Nee, machst du auch noch. Und dann halt kamen auch Brands, wo du wirklich so, das darf man auch nicht vergessen, also da, ich bin ja immer recht bescheiden, wenn es um Dinge geht, meine Frau sagt immer, ey, sag doch mal Tacheles, ich meine ganz ehrlich, die Brand waren kacke gewesen und du hast die cool gemacht. So hart würde ich es jetzt nicht formulieren, aber ich habe ja schon, New Balance war damals keine sichere Bank gewesen. Ebenso gut ein Saucony war keine sichere Bank gewesen, Puma war keine sichere Bank gewesen. Auch ein Adi zu der Zeit, war die einzige sichere Bank, die es durchweg immer gab, war Nike, aber mit denen habe ich nie wirklich ein Projekt zusammen machen dürfen, außer mal jetzt so ein ID-Schuh fürs Opening. Auch Essex. Das war ja im Prinzip etwas, wir haben denen im Prinzip eine neue Sparte aufgemacht, bei Adidas. Es gab so viel Tumult hinter den Kulissen, weil ich mit Performance zusammengearbeitet habe. Originals, Performance. Und ich habe denen immer wieder versucht zu sagen, ey, glaubt ihr wirklich, da draußen gibt es irgendeinen Endkunden, der da einen Unterschied macht? Der sieht drei Streifen, that's it. Adidas Performance, ey, das ist ein Schuh, alle eure Schuhe, auch die in Originals sind, waren früher mal Performance-Schuhe gewesen. Ein Superstar, keine Ahnung, was ein Gazelle, ein Samba, was jetzt alle tragen. Das waren alles Performance-Schuhe. Und ihr wollt mir jetzt sagen, dass ich mit Performance nicht zusammenarbeiten kann? Geht es nicht in die gleiche Kasse, was ihr da verdienen könnt? Ist das nicht unternehmerisch gesehen?
Was macht's für einen Unterschied?
Also für die hat es natürlich einen Unterschied gemacht, weil es sind verschiedene Abteilungen. Und diese eine Abteilung hat einen anderen Kundenkreis als die andere Abteilung. Das heißt, wenn der Originals-Kunde dann anfängt, mit Performance zusammenzuarbeiten, möchte natürlich auch der Sportcheck, keine Ahnung was, auch die Lifestyle-Schuhe haben. Also die politische Diskussion hinter den Kunden, verstehe ich natürlich nicht, dass ich irgendwie jetzt jemand bei Adidas die Hände über den Kopf schlägt und sagt, der hat nichts verstanden. Aber das hat ja so eine Business-Opportunity für die gebracht. Ich meine, ich hatte damals ja mit dem Equipment im Prinzip den Support haben wir rausgebracht mit Adidas zusammen und haben dann dieses Then and Now Pack rausgebracht. Wir haben ein niegelnagels neues Performance-Modell genommen, ein Adi Zero Aegis mit dem alten Runner zusammen. So, keiner in dem Lifestyle-Bereich bisher bis dahin hat jemals auf einem Performance-Schuh gearbeitet. Who did it? Nur bin ich immer meistens der Zeit irgendwie ein bisschen voraus gewesen. Jetzt ist es so, die meisten Leute stürzen sich auf Performance-Schuhe oder ich meine jetzt auch nicht mehr ganz so nett, aber Immerhin, also Essex hat komplett seine Richtung in Performance im Lifestyle-Bereich ausgerichtet. Und auch viele New Balance-Schuhe sind ja eher sozusagen moderne Runner, die sie im Prinzip sozusagen, diese ganzen 1500 und 50, interessiert ja keinen mehr wirklich. Das ist ja eher sozusagen dieses alles, was jetzt gemütlich und technisch, genauso jetzt bei Saucony, genauso auch bei, wie heißen sie, Mizuno. Das sind ja alles so diese Hightech-Runner, die im Prinzip jetzt Einfluss im Streetwear-Bereich, und das entsteht halt nur, wenn du halt ab und an nochmal Grenzen überschreitest und nicht zu allem Ja Amen sagst, sondern halt auch mal sagst, hey, ja, Hikmet ist ungemütlich, aber Hikmet hat auch vielleicht ein bisschen was getan dafür.
Juckt sie in den Fingern, wieder einen Store aufzumachen?
Nein.
Sei ehrlich.
Also ich hatte immer mit Sondra was vorgehabt, einen Store aufzumachen. Das Ding ist halt einfach, als Familienvater hast du keinen Bock mehr, von 10 bis 20 Uhr oder 21 Uhr in so einem Laden zu sitzen. Es macht unheimlich Spaß. Ich liebe es, mit Menschen Kontakt zu haben. Und du siehst ja, ich quatsche auch ohne Ende. Aber wirklich dieses, also ich bewundere jeden, der Retail macht. Ich bewundere auch, und ich bin großer Freund von physischem Retail. Und ich hoffe, dass da draußen immer noch sehr, sehr viele diese Geschichte von physischem Retail weiterführen werden. Ja, ich kann mir vorstellen, mit meiner eigenen Brand oder wenn jetzt, weiß ich nicht, jemand anderes kommt und sagt, Hikmet, können wir gemeinsam etwas machen, so dass ich im Prinzip so als Kurator der Sache dienlich bin. Ja, vielleicht auch mal ein oder zwei Tage in der Woche auch vor Ort zu sein, aber 7 Tage die Woche, nee.
Und abseits von deiner eigenen Brand, vermisst du Soulbox, die ja kein Retailer für eine eigene Brand waren, sondern natürlich overall? Vermisst du die Zeit?
Also ja, die Zeit vermisse ich. Sollte man jetzt vielleicht, ich finde es auch schade, was im Prinzip Soulbox jetzt ist, was ich im Prinzip jetzt, also ich bin stolz im gleichen Maße, also ich bin stolz, dass es mittlerweile das Konzept Soulbox weitergeführt wird. Ich bin auch stolz darüber, dass es so viele Stores gibt, wunderschöne Stores, bin ich auch stolz drauf. Aber was ich schade finde, ist, dass eigentlich dieser Spirit, den Soulbox ja eigentlich hatte, sehr community-nah zu sein und auch im Prinzip tolle Projekte zu machen. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwie, also vielleicht ist es auch nur, weil ich da zu sehr subjektiv in der Sache drinstecke, aber ich glaube, ich sehe immer wieder mal so Kommentare immer noch, wo die Leute sich auch positiv daran erinnern, weil ich war halt greifbar. Ich war immer auf Augenhöhe mit den Leuten. Das hast du natürlich nicht, wenn du, und dafür kann jetzt auch Soulbox und Snipes nichts, du kannst halt nicht, wenn du 6 oder 7 Stores hast, im Prinzip sozusagen Personality. Also mein damaliges Feedback und Briefing war immer gewesen, dass du Local Heroes aufbaust oder auch Leute aus der Szene im Prinzip damit reinnimmst, die dafür sorgen, dass sie, was haben sie aber aus meiner Sicht falsch gemacht? Sie haben irgendwelche Leute genommen, die eher mehr so up-nosy waren und im Prinzip dachten, sie sind jetzt irgendwie der heißeste Scheiß, weil sie jetzt ein paar Travis verkaufen. Und das ist halt so schade.
Wenn du im Internet liest, dass man mutmaßt, du hättest entspannte 3 Millionen rausgecashed und danach ein schönes Leben gehabt, was macht das mit dir?
Ja, also ich bin ja jemand, wissen ja viele, dass ich auch oft auf Dinge reagiere, aber ich bin mittlerweile auch so in einem Alter angekommen, wo ich versuche, meine Zeitressourcen mittlerweile auf Social Media, wenn mir einer irgendwie blöde kommt, dann blockiere ich mittlerweile, antworte auch nicht mehr, verbringe auch nicht mehr meinen Tag. Ich glaube, meine Frau kann darüber Lieder singen, wie ich früher mir Zeit genommen habe, so einem Menschen zu versuchen, den Sachverhalt aus meiner Sicht darzustellen, mit viel Liebe und mit viel Geduld. Aber wofür? Also jemand, der so denkt, und nein, ich habe keine 3 Millionen bekommen, und wenn die Leute wüssten, was ich bekommen habe, es war eigentlich für das, was ich da geleistet habe, eigentlich nur eine Bezahlung für die Zeit, die ich da reingesteckt habe in das Unternehmen. Und es war alles fair, alles gut. Und ich bin froh, dass es Soulbox noch gibt. Also wenn ich jetzt überlege, zu meiner Zeit gab es viele Läden, die auf den Markt gekommen sind, die aber auch wieder gegangen sind. Und daher muss ich sagen, toi, toi, toi. Und ich wünsche den Jungs auch weiterhin alles Gute. Wenn sie mal Rat und Tat brauchen, sollen sie sich gerne melden. Aber ich meine, weißt du, die Hennens dieser Welt und. Ich meine, es waren wirklich Größen gewesen, die abgedankt haben. Daher bin ich schon sehr, sehr glücklich, dass ich mein Konzept zur richtigen Zeit auch abgegeben habe, so dass meine ganze Arbeit nicht umsonst war. Natürlich finde ich das in einigen Punkten schade, aber es gibt auch immer mal wieder Projekte, wo ich sage, gar nicht so schlecht. Nicht schlecht.
Warum glaubst du, dass solche Brands, Läden, Konzepte wie Hennen zu Ende gegangen sind und aufgeben mussten? Weil eigentlich würde man ja sonst sagen, naja, also die Turnschuh-Fans werden immer größer. Nicht zwangsläufig jetzt Sneakerhead, Deep Dive, 5000 Paar Schuhe zu Hause. Ja. Aber es werden mehr und mehr Turnschuhe gekauft, es werden mehr und mehr Turnschuhe verkauft. Und ich weiß, auch der Abgesang über Resell und den Sneakermarkt, der ist ganz groß. Trotzdem sagen die Zahlen A was anderes und B muss man auch nochmal eine Unterscheidung finden zwischen... ist es jetzt der Travis Scott Jordan, der jetzt nicht mehr 2.000, sondern nur noch 1.500 Euro wert ist und mit Wert bitte auch in Anführungsstrichen, aber dafür ganz viele andere Schuhe noch dazugekommen sind, die in Masse dann doch wieder mehr auf dem Resell-Markt ergeben und abseits davon auch die Produktion ist natürlich unfassbar groß. Klar, anderes Thema, wie viel brauchen wir überhaupt? Du hast es ganz zu Beginn ja auch angesprochen, 600 Releases im Jahr, das ist Wahnsinn, da kommt kein Mensch mehr hinterher, das ist auch nicht nachhaltig und auch nicht umweltbewusst, aber trotzdem, der Markt ist ja riesig. Warum gibt es also Konzepte, die dann plötzlich doch nicht mehr funktionieren?
Also, ich denke persönlich liegt es eher daran, dass das ganze Konstrukt einfach irgendwo falsch abgebogen ist. Erstens, die Brands sind nicht loyal. Also du hast das. Ich hatte jeden Tag eine E-Mail bekommen von ganz cleveren, intelligenten Menschen, die mir dann geschrieben haben, sie möchten einen Sneakerladen mit limitierten Schuhen aufmachen.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Ich meine, was aber viele nicht wussten, das kann man denen ja nicht verübeln, ist ja nicht so, dass du zu einer Marke XYZ hingehst und sagst, hey, ich kaufe nur noch Travis bei dir an und Yeezys und weiß ich nicht, keine Ahnung was. So einfach läuft es ja nicht. Das heißt, zu der damaligen Zeit war es so, es gab in Deutschland, in ganz Deutschland, ein oder zwei Läden, that's it, die überhaupt Zugriff auf dieses Produkt bekommen haben. Irgendwann hatte ich einen Beef gehabt mit Nike gehabt und hatte dann kein Nike mehr verkauft, wo alle Leute gesagt haben, wie wird er das jemals überleben und sowas. Und wir haben es überlebt.
Entschuldigung, ich muss kurz einhaken. Warum hattest du nochmal Beef mit Nike? Ich kann mich nämlich noch an das Schild erinnern, was bei der Soulbox hing, wo es dann hieß so, jetzt gibt's kein Nike mehr. Ja, und genau. Ich glaube, kurz vorher hattet ihr auch noch Nike SB, bevor es dann auch Civilist dann auch die Gründung gab etc. Genau. Und ich stand da natürlich jetzt Nike SB-Fan und war so, wo kaufe ich es denn jetzt? Was ist jetzt passiert? Warum? Wie kam es dann
auf? Im Prinzip war das so ein, es gab halt ein Beef, weil eine Person da im Prinzip uns immer wieder so einen Spruch gegeben hat, ihr müsst ja kein Nike kaufen im Sales-Team. Und
da hast du gedacht, ja, meidert jetzt auch nicht mehr.
Na, es gab, also ich kann ja mal versuchen, so schnell wie möglich diese Story. Wir hatten damals vor Soulbox den Laden Trainer gehabt in Mitte, in der alten Schönhauser 50, neben Monsieur Wong. Und dieser Laden war so ein Gentleman Agreement. Wir hatten im Prinzip sozusagen auf beiden Seiten eine Idee gehabt, dass wir, ohne offizielle Wege zu gehen, zu sagen, wir machen einen Laden, der zum Großteil Nike verkauft. Ohne irgendwelche Deals jetzt hinter den Kulissen großartig zu haben. Und ich bin relativ alte Schule. Für mich ist ein Gentleman Agreement ein Gentleman Agreement. Also wenn ich mein Wort gebe, selbst wenn ich dadurch einen Nachteil habe, halte ich mein Wort. Was haben sie gemacht? Zu der gleichen Zeit wurde ein Nord eröffnet. Der wurde 200 Meter Vogelfluglinie in der Münzstraße eröffnet. Ich glaube, da ist jetzt ein Stetson-Laden drin oder irgendwie sowas. Die haben dann Nord kompletten Support gegeben. Okay, verstehe ich. Die haben gesagt, hey, das kommt aus Amerika, Stash und Co. Aber da meinte ich, aber und nu? Das wurde dann aber so krass irgendwann, dass sie sozusagen meine Lieferung später geliefert haben, als Nord geliefert haben. Und genauso aber auch für Nord eine Plakatwerbung gemacht haben. Und wir hatten gegenüber damals auch so eine Wand und da war dann ein Plakat. Genau so schräg gegenüber von meinem Laden war eine Werbung für denjenigen, der im Prinzip da ist. Und ich soll jetzt im Prinzip irgendwie noch unternehmerisch überleben können. Und das war dann halt etwas, wo ich dann gefragt habe, höflich, und gesagt habe,
wie stellt ihr euch das vor?
Ja, genau, wie soll das jetzt? Ja, muss ja nicht kaufen. So, und dann haben wir Soulbox aufgemacht. Soulbox hatten wir auch Produkte drin gehabt und damals gab es auch noch ein Apartment. Und da haben wir dann mal eine Lieferung von einem bestimmten Produkt bekommen. Und da hieß es, die sollen wir unterm Ladentisch verkaufen.
Okay.
What? Ich verkaufe doch keine Drogen. Also ich verkaufe Schuhe, die ich ganz offiziell bei euch gekauft habe, mit einer ausgewiesenen Mehrwertsteuer und Co. Warum soll ich die denn unterm... Ja, nicht, dass dann der oder der dann... Manche aber...
Also Befindlichkeiten gab es da oder was? Aha.
Musst ja nicht kaufen. So, und dann irgendwann habe ich mir gesagt, okay, ganz ehrlich, ich mache jetzt meine Hausarbeiten. Ein Gemüsehändler kann auch mal ohne Tomaten leben. wenn er vielleicht gute Paprikas und Gurken hat und keine Ahnung was. Also das heißt, oder ein Aktienportfolio, wenn du natürlich alles auf eine Karte setzt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Du kannst natürlich unheimlich viel gewinnen, aber auch unheimlich viel verlieren.
Diversifizierung ist hier das Keyword.
So ist es. Also habe ich angefangen, im Prinzip ein bisschen sozusagen meine Hausarbeiten zu machen. Deshalb New Balance, deshalb Essex, Lacoste. Also ich habe angefangen, Marken aufzubauen, zumindest aus meiner Sicht aufzubauen, meinen Kunden diese Produkte nahezubringen, zu sagen, gute Alternative. Irgendwann kam wieder dieser Spruch und dann habe ich gesagt, okay, kaufe ich halt nicht mehr. Damit hat keiner gerechnet. Und es war zu der damaligen Zeit schon relativ viel Umsatz, die wir mit denen gemacht haben. Also es hat uns natürlich schon geschadet, aber es hat auch denen in gewisser Weise geschadet, weil im Prinzip der Store, der die Nummer 1 ist, führt nicht mehr das Nummer 1 Produkt. Und jetzt mussten sie natürlich anfangen, diesen Umsatz erstens und zweitens, genau wie ich andere Marken aufgebaut habe, mussten sie anfangen, Stores aufzubauen. Das heißt, viele Händler, die dann im Prinzip wurden dann von Nike beliefert mit Produkten, die ich sonst hätte bekommen. Und das hat aber dazu geführt, dass sie angefangen haben, Dinge zu verwässern aus meiner Sicht. Aus der Not heraus, das Produkt an den Mann zu bringen, mussten sie mehrere Stores reinnehmen, die eigentlich international gesehen gar nicht diesen Status hätten innehalten können, weil sie gar keine Relevanz haben. Also hat Nike im Prinzip immer wieder auch Kohle reingeballert, um diese Stores im Prinzip weiter aufzubauen. Nach weiß nicht wie vielen Jahren kam dann irgendwann mal die neue Chefin irgendwie mal im Store vorbei, hat sich den Store angeguckt, meinte sie, sie arbeitet für Nike, ich führe gar kein Nike. Meinte ich, nee, sorry, also wir waren jetzt nie so nachtretend oder sowas. Ich meine, ich habe mir diesen Scherz mit diesem Sticker, habe ich mir schon erlaubt. Und ich liebe Nike nicht, dass man das missversteht. Das war für mich auch ein unheimlich emotionales Thema, weil zu Hause, ich möchte nicht lügen, 80% meiner privaten Schuhe waren Nike-Schuhe gewesen. Also es hat mich schon persönlich getroffen, weil das ist so, wie wenn deine Ehefrau auf einmal mit dir Schluss macht aus heiterem Himmel und sagt, nimm dir doch eine andere.
Also in der Zeit dann auch kein Nike getragen.
Genau, ich habe keine
Nike mehr getragen.
Hab's okay. Durchgezogen. Deshalb habe ich dann auch Soulmart erfunden. Das war eigentlich die Idee, des Soulmart.
Hast du damit du deine
um meine Nike? Schuhe loswerden kann.
Okay. Ja, geil. So passiert das eine zum anderen.
Ja, genau. Und die kam rein und meinte so, sie hat mal so Umfragen gemacht überall, so in den Läden und Co. Und hat auch mal so auf der Straße und hat gefragt, welcher der beste Laden in Deutschland ist. Und es fiel immer ihr Name, sagte sie. Manch ja, kann sein. I don't know. Ich meine, es ist schön, ich fasse das jetzt kommt. Aber ihr habt keine Nike. Ja, was soll ich denn machen? Ich meine, wenn wie würden Sie das ja empfinden? Wenn Sie in ein Restaurant reingehen und Sie scheiße behandelt werden, gehen Sie da nochmal essen? Nee, sagt sie manch. Sehen Sie? Und dann hat sie auch wirklich sich die Arbeit gemacht und hat dafür gesorgt, dass wir wieder sozusagen an den Start kommen. Und das war halt auch was gewesen, wo ich gesagt habe, ja, ich meine, Probleme entstehen. Wichtig ist ja, wie man mit diesen Problemen umgeht und die Probleme dann auch löst. Und es war aber im gleichen Zuge wieder ein Schlag eigentlich ins Gesicht der anderen Händler. Weil wir nach einem Einstieg gesucht haben, dass wir keine Erklärung auf beiden Seiten machen müssen, sondern halt, ich habe gesagt, ganz ehrlich, das Beste ist, wir reden gar nicht drüber. Beste ist, wir kommen mit einem Release an den Start. Entweder machen wir eine Kollabo oder wir machen einen Release, so dass nach außen gar keine Frage mehr offen ist, das warum, was, wie, die arbeiten wieder zusammen. Was gab's denn Yeezy?
Der Aufschlag. Also.
Das war dann im Prinzip, jetzt stell dir vor, du bist Händler und hast 3 Jahre lang, oder keine Ahnung wie viel das war, die Fahne hochgehalten für einen Sportartikelhersteller. Hast alles getan, möchte jetzt nicht ordinär werden, hast alles getan und dann kommt der Laden, der im Prinzip vorher einen Fuckfinger gezeigt hat und kriegt dann das Produkt, was eigentlich das höchste der Gefühle ist, die du sozusagen vom Tiering-Status bekommen kannst und kriegst du auch noch exklusiv. Das heißt, wir haben als einziger Laden dann den schwarzen Yeezy bekommen, den Black Solar Red. Und es gab keinen anderen Store, der diesen Schuh hatte. Und das war natürlich so, also für uns war es Tutti. Was soll ich denn? Ich meine, Geschenken-Gau schaue ich nicht ins Maul. Es war für uns halt auch etwas, wo wir beide auf beiden Seiten das Gesicht gewahren haben. Das würde ich mir auch wünschen, wenn das mehr in der Politik stattfinden würde, dass man Lösungen findet, diplomatische Lösungen, um auch das Gesicht zu wahren, um Dinge zu beenden, wie zum Beispiel Kriege, statt wie auf dem Schulhof da zu sitzen und zu sagen, hier, hast du noch einen Stock, schlag zu. Und das hat dazu geführt, dass im Prinzip jeder wusste, okay, die sind wieder tight. Wenn sie den Release ever, ich meine, 9 Tage lang haben die Leute für dieses Produkt angestanden. Das war Woodstock der Sneaker-Kultur in Deutschland gewesen. Und ja, da waren wir dann wieder on vogue, was Nike betrifft.
Wahnsinn.
Ja, finde ich auch. Also hinter den Kulissen passieren sehr, sehr viele Sachen. Jeder Händler um eigentlich die eigentliche Frage, sorry, dass wir jetzt hier stundenlang, wahrscheinlich können wir hier so einen Epos draus machen.
Das ist ein Podcast, Hikmet, da kannst du so lange reden, wie du willst. Das ist doch das Schöne.
Sehr gut. Das war dann halt so eine Sache gewesen, wo Hannon und Co. hinter den Kulissen findet sehr, sehr viel statt. Also die ganzen Brands fangen an oder haben angefangen, Direct-to-Consumer zu machen. Das heißt, Marke XYZ umgeht den Händler und beliefert den Endkunden direkt.
Cutte dich raus also.
Ja. Ist das okay? Ja, aus Sicht des Sportartikelherstellers nachvollziehbar, weil der Händler ist ein Unsicherheitsfaktor. Bestes Beispiel Hikmet. aber auch in Zahlungsmoral von Händlern. Ja. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel einen Händler hast, der hat von dir, weiß ich nicht, für eine halbe Million eingekauft, auf einmal zahlt er seine Rechnung nicht. Und dann hast du natürlich nicht nur einen Ausfall der Rechnung, sondern du hast da auch einen Ausfall des Absatzes. Wo bringst du diese Ware unter? Was haben die Hersteller gemacht? Sie haben sich gesagt, okay, ganz ehrlich, ist das nicht cleverer? Wir gehen gleich an den Endkunden. Erstens haben wir eine super Marge. Zweitens, selbst wenn wir im Sale fahren, haben wir immer noch eine Marge drauf. Und wir haben halt keine Unsicherheit mehr. Was aber der Sportartikelhersteller in dieser Sache halt aus meiner Sicht einfach nur kurz, was dich wieder sieht, ist, die Trends entstehen durch entweder den Händler oder halt durch die Endkunden. Und du kannst organisch keinen Trend von dir selber aus erzeugen, zumindest keinen bewusst. Du könntest natürlich mit viel, viel Geld versuchen, Dinge zu lenken, aber so ein Samba, der ist nicht entstanden, weil die das wollten, dass es entsteht, sondern es ist entstanden. Und das ist nicht entstanden, weil da ganz, bin ich jetzt mal böse, ganz clevere Leute da sitzen, sondern ein Dunk, ein Jordan, das sind alles Dinge, die entstanden sind über Zeit. Und wer hat's cool gemacht? Es waren die Stores gewesen, ein Hannon, ein 24 Kilates, ein Putter, ein Soulbox, auch ein Goodwill Out und ein Ronnie Fike mit Kiss, ein Union. Das sind die Leute, die dafür gesorgt haben, dass wir diese Dinge auch cool finden. Das ist so, ich weiß, das ist immer so ein doofer Vergleich. Wenn du in einen Club oder in eine Bar gehst, alleine gehst und sagst, hey, ich bin der geilste Typ, ich bin der Hecht, dann lachen doch die Leute über dich. Wenn du aber mit Begleitung hingehst, egal auf was für ein Geschlecht du stehst, wenn du eine Frau mit dir in diesen Club geht oder zwei Frauen mit dir in diesen Club gehen und sagen, hey, der Typ ist der Hecht. Ich denke, das ist glaubwürdiger, als wenn du es selber von dir sagst. Und genau das Gleiche ist auch bei den Brands. Wenn jemand dafür sorgt, dass, ich meine, wir können schon sagen, das ist cool. Also wenn du jetzt sagst in deinem Podcast, das ist cool, dann wird deine Followerschaft dir das zu, behaupte ich jetzt mal, 70-80% wird dir das abkaufen und sagen, hey, finde ich cool, der Amadeus sagt auch, das ist gut. Und dann kauft er das auch. Dadurch funktioniert ja auch dieses Ganze, dass im Prinzip ja Brands uns ja auch brauchen dafür. Dafür bezahlen sie uns ja auch in gewissem Maße. Also ist es ja auch irgendwie paradox zu denken, dass ein Sportartikelhersteller es schaffen könnte, auf lange Sicht relevant zu bleiben. Das geht nicht. Sie brauchen diese externen Stimmen, die dafür sorgen. Was machen sie natürlich? Sie machen ihre eigenen Apps, sie fangen an, eigene Formate zu entwickeln, aber das ist doch gar nicht so authentisch und glaubwürdig, wie wenn das jemand anderes macht, von außen.
Ja? Definitiv, sehe ich ganz genauso. Ja.
Aber das ist halt so.
Es braucht ja auch disruptive Momente. Ich denke da immer total an die Skate-Shops zum Beispiel, die voll halt sehr, sehr häufig einfach, wie du eben so schön gesagt hast, den Mittelfinger gezeigt haben, gesagt haben, so machen wir das nicht, wir machen das anders. Genau. Und genau dadurch wurde es dann irgendwann auch cool. Counterculture zum Beispiel. Ich meine, natürlich, wir befinden uns in einer Zeit, in der man, ne, ich sag das Beispiel auch immer gerne, machst TikTok auf, siehst jetzt das, was in Berlin passiert, dann das, was da drüben in Tokio passiert, in New York und so weiter und so fort. Daraus bastelst du dir irgendwas. Und was ist denn eigentlich noch wirklich Subkultur? Was ist Counterculture? Aber trotzdem sind es ja genau diese Momente, in denen Leute sagen, so, stopp, jetzt drehen wir das Ganze mal wieder komplett um. Auch wenn es heute vielleicht schneller passiert und auch vielleicht alles, ja, wie soll ich sagen, noch ungelenker, als es früher der Fall war. Aber ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, dass es langfristig gesehen ein guter Gedanke war, zu sagen, wir cutten die Leute raus, die uns eigentlich an der Basis supporten, beziehungsweise auch an der Basis für uns da sind.
Und ich glaube, wir sehen jetzt auch das Ergebnis dessen. Mhm. Also, wenn du denkst, du kannst das selber machen, okay, dann mach es. Aber jetzt werden sie anklopfen. Jetzt werden sie wieder versuchen, im Prinzip Dinge zu verbessern, wieder zu ändern. Aber wie kannst du denn dann einem Händler noch ins Gesicht schauen? Also, wie kannst du zu dem Händler rantreten? Ich meine, schade, dass natürlich auch viele von diesen Händlern nicht mehr da sind. Aber wie kannst du an diesen Händler rantreten und sagen, wir brauchen dich?
vor allen Dingen auch zu dem Status quo zurückzukommen, ist ja, ja total schwierig, ja. Weil in der Zwischenzeit hat der Händler natürlich auch versucht, andere Dinge zu tun. Oder, wie du schon sagst, ihn gibt es halt gar nicht mehr.
Nee, genau. Ne? Ja. Also ist schon, daher bin ich, glaube ich, ganz froh, auch immer diese Pull-Position beizubehalten. Das war anstrengend. Also nicht anstrengend im Sinne von, weißt du, das nimmt dir dann halt auch irgendwann den Spaß. Ich habe ja wirklich nie wirklich Turnschuhe oder Sneaker als Businessmodell gesehen, sondern ich habe es ja wirklich das große Glück, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht zu haben. Und wenn das dann aber immer wieder dann mit so Konflikten dann ja im Prinzip negative Energie sozusagen dadurch entfacht wurde, irgendwann hatte ich dann halt auch nicht mehr so diesen Bock im Prinzip, dieses ganze. Das war der geilste Move für mich persönlich damals, den Verkauf an Snipes. Haben viele nicht verstanden, aber ganz ehrlich, dieses an die Brands wieder ranzutreten dann. Vorher im Prinzip haben sie dich behandelt wie kein. Und dann kommst du auf einmal so ein bisschen wie weißt du, Moruk, der auf Tennisplatz mit seinen Brüdern kommt. Dann kommst du auf einmal mit deinem großen Bruder Snipes, aber kommst auch noch mit deinem Sugar Daddy Deichmann. So, welche Brand traut sich denn? Also im Prinzip hast du die mit ihren eigenen Waffen geschlagen, die im Prinzip ja eigentlich die ganzen Händler, don't get me wrong, aber wie viele von diesen Händlern tanzen nach den Pfeifen der Sportartikelhersteller? Das ist doch paradox. Du bist Kunde. Also du als Händler bist Kunde und tanzt nach der Pfeife deines Lieferanten? Also habe ich nie verstanden. Also du gehst doch nicht in ein Restaurant und der Typ sagt dir, hier, friss das. Machst du doch nicht. Du sagst doch, sorry, nicht, dass ich hier deinen Tisch irgendwie. Du möchtest doch auch selber selektieren dürfen. Das wissen ja auch viele nicht. Händler XYZ ist ja nicht so, dass du dir nur die Cherries rauspicken darfst, sondern ja, so eine Stores munkeln man gibt es, aber das kriegst du ja nur hin, wenn du einen bestimmten Status erreicht hast. Den musst du dir erarbeiten. Oder du hast, weiß ich nicht, Pharrell oder Kanye ist dein Freund oder sowas. Aber ansonsten ist es so, um ein bestimmtes Produkt zu bekommen, musst du natürlich viele Sachen auch kaufen und riskieren und das unternehmerische Risiko tragen, dass du halt da auch einen Griff ins Klo leistest. Und
ja, weil die Brand dir sagt, wir glauben, dass diese Silhouette, dieses Modell, das wird ganz toll, deswegen musst du ganz viel davon kaufen.
Genau.
Und vielleicht stehst du da als Händler und sagst, das sehe ich jetzt weder für mich noch für alle anderen, aber na gut, mitgehangen, mitgefangen ist es dann anscheinend immer. Ne?
So ist es, ja. Du kaufst immer im Prinzip sozusagen noch 50 Ziegen zu deiner Kuh dazu, die du vielleicht gar nicht los wirst. Und das ist halt etwas, was dazu geführt hat, dass wir dafür gesorgt haben, dass natürlich viele Stores auch einfach keinen Bock mehr hatten entweder oder halt wirklich auch finanziell überbelastet waren. Das, was nämlich Cash-Kühe waren, haben sie nicht bekommen. Das gab ja dann dafür Kontingente nur. Mhm. Das heißt, du hast ein Produkt gesehen, wo du sagtest, davon könnte ich Hunderte verkaufen, hast aber nur 20 Paar bekommen. So, wie willst du denn dein Business führen, wenn du 20 Paar gut verkaufbare Schuhe und dazu dann aber 500 Schuhe bekommst, die du nicht gut verkaufen kannst? Und dann hast du noch Kunden, die unloyal sind. Das heißt, der Kunde kommt zu dir rein und will aber nur diese Cherries haben, supportet dich aber nie mit dem normalen Stuff, sondern geht dann und kauft über einen Preis bei Amazon oder keine Ahnung was ein. Und das kannst du in jedem Bereich anwenden. Endkunden brauchen sich nicht wundern, wenn die Stores, die sie gut finden, nicht mehr existieren, wenn sie halt auch nicht supporten. Also du kannst nicht erwarten, dass ein Laden Jahrzehnte durchhalten kann davon, dass du bei ihm nur den limitierten Scheiß kaufst. Das geht nicht, das geht nicht gut. Den limitierten Scheiß wird er so oder so los, den kann er auch selber verticken.
Und das gilt für alles.
Genau.
Vor allen Dingen in einem doch recht kleinen Land wie Deutschland,
voll,
wo wir eventuell auch noch ein bisschen das Problem der Neidkultur haben, wo wir eventuell noch ein bisschen das Problem des Nicht-Supportens haben, außer irgendwas ist ganz groß, man verbrennt sich nicht die Finger damit, wenn man es eh ganz toll findet.
Ja.
Also ich glaube, das ist durchaus auch anwendbar, was du sagst.
Schade, ja.
Thema Support aber, was
ja
über die letzten Jahre wunderbar funktioniert hat, du dir eine tolle Community auch mit aufgebaut hast, ist natürlich das Thema Sonra. Und da auch, Thema Veränderung, du hast den Produktionsstandort gewechselt. Du bist in die Portugal, würde ich schon sagen. Du bist nach Portugal.
Also
du bist nach Portugal gegangen. Warum?
Genau, ich habe, es war irgendwann, war Deutschland halt sozusagen oder die deutsche Fabrik als Dienstleister für mich nicht mehr akzeptabel gewesen.
Aus Qualitätsgründen oder?
Aus vielen Faktoren, die einfach inakzeptabel waren. Mhm. Und ich glaube auch, dass das halt für alle Beteiligten besser ist, so wie es ist. Also ich bin hochzufrieden mit dem, was ich jetzt tue. Die Portugiesen machen hervorragende Arbeit. Aus meiner Sicht sogar besser als das, was ich bisher hatte. Und es war natürlich eine große Entscheidung, aber Ich glaube, abhängig zu sein von einer Produktionsstätte bringt dich wieder in eine ähnliche Situation wie von Nike und Co. Und in dieser Situation, ich dachte, man könnte in so einer Situation zusammen Geschäfte machen, aber kann man nicht. Und jetzt habe ich im Prinzip mich mehrgleisig aufgestellt. Das heißt, ich kann gar nicht mehr in so eine Position kommen. Das heißt, ich habe eigentlich hätte ich aus meinen Fehlern aus der Vergangenheit lernen müssen. Aber ich bin ja auch immer so ein bisschen zu viel alte Schule in bestimmten Dingen, dass ich mich immer wieder darauf verlasse, dass ein Wort, ein Mann ein Wort ist. Und jetzt bin ich so, dass ich sage, okay, vielleicht ein Mann ein Wort, okay, aber vielleicht machst du das doch lieber mit Backup. Und jetzt habe ich Backup. Also Portugal macht super Arbeit. Ich habe auch eine Möglichkeit in Italien, den habe ich noch nicht an den Start gebracht, aber auch in Deutschland auch nochmal eine Möglichkeit der Produktion. Und war natürlich so eine lange Durststrecke jetzt. Das kam alles relativ hoppla hopp. Ende 22, Anfang 23 und dann hast du dann auf einmal, sitzt du da, hast die 3 Millionen, die du von Soulbox bekommen hast, die ich nicht bekommen habe, hast die dann aber auch nicht mehr, hast im Prinzip sozusagen alles jetzt nochmal, was du an Reserven hast, steckst du nochmal neu. Du fängst komplett neu an, hast eigentlich eine laufende Marke, steckst alles, was du hast, nochmal Zeitressourcen, Geldressourcen in ein neues Setup rein, hast unheimlich viel Zeit verloren und hast gar keine Einnahmen in dieser Zeit. Da gab es ja dann, ich habe einen Sale gemacht. Warum machst du jetzt einen Sale? Und wie kann man, nach 7 Jahren habe ich das erste Mal einen Sale gemacht und es gab trotzdem Stimmen, die gemeckert haben, warum ich einen Sale mache. Weil ich Kohle brauchte vielleicht oder weil einfach auch die Ware, die ich ja nicht mehr führen werde, einfach auch mal das Lager verlassen kann. Und es waren ja wirklich auch nur Restgrößen, Restpaare, die ich dann halt einfach mal oder mal in den über 50 Colorways waren, glaube ich, 2 Colorways, die jetzt nicht so gut performt haben wie die anderen Colorways. Also ich glaube, da kann man schon sehr, sehr stolz drauf sein, dass man das selbst in der jetzigen Zeit, ich meine, ich bringe jetzt Schuhe raus und die letzten Protos haben sich zu 70-80% abverkauft in kürzester Zeit und jetzt zu 20% sind noch da. Und wir reden von einer Zeit, wo jeder Store jede Woche ein Newsletter rausschickt mit 30% Sale und keine Ahnung, was hier nochmal Sale auf den Sale. Also da möge Gott mich schützen und das so weitergehen, bin ich immer noch sehr, sehr happy. Aber es tut natürlich weh, wenn du fast ein Jahr lang kein Output hast. Einmal bezüglich Einnahmen, aber auch, wie lange kannst du im Prinzip sozusagen vom Markt fernbleiben, ohne dass das im Prinzip auch nochmal negativ sich auf die Marke einwirkt. Und also Dank auch an meine Kunden, dass da immer noch Loyalität gegeben ist und dass Kunden immer noch die Marke, aber auch viele neue Kunden dazugekommen sind, auch jetzt durch das neue Modell, den Type B. Sicher ist das nicht das Modell, was jetzt im Prinzip die Leute vorher ganz cool fanden, aber hat mir auch wieder neue Kunden reingebracht, die sagen, finde ich viel besser. Vorher die Modelle mochte ich nicht, das mag ich jetzt viel. Also du kannst ja eh nie irgendwie den Geschmack 100% treffen und ich selber habe jetzt auch so eine Schuhe an. Also ich habe jetzt gerade den neuen Runner an.
Ja, zeig mal ein bisschen was. Du hast ja ein bisschen was mitgebracht für alle Leute, die den Podcast Fall hier auf YouTube gucken, können das jetzt sehen.
Ich habe das ja nicht als Werbeplattform gesehen, aber als du gesagt hast, bring mal was
bitte,
mit.
Klar, sehr, sehr gerne.
Also das ist der Type B.
Kurze Leute.
Genau, im Prinzip eigentlich eine Basketball-Silhouette. Und komplett neues Tooling, komplett eigene Sohle, komplett neues Upper gemacht und auch wirklich sehr, 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 sehr wertige Materialien. Das ist die Kamera dafür, oder was?
Ja, genau.
Und man muss den Schuh, glaube ich, in der Hand gehabt haben. Also einige der Kunden, die den gekauft haben, haben ihn dann auch nochmal ein Double abgekauft, weil sie gesagt haben, krass. Und ich glaube, es kam auch die Aussage, warum ich den Proto jetzt für 200 € verkaufe, weil ich ihn einfach günstiger produzieren kann. Also Portugal ist halt einfach günstiger. Natürlich könnte ich den Preis beibehalten. Ja. Wäre natürlich auch clever. Aber andererseits sage ich mir so, ich finde schon, dass man, wenn man eine anständige Marge jetzt drauf hat, warum soll ich die nicht auch an den Kunden weitergeben? Natürlich kann ich mich an dieser Situation irgendwie bereichern, aber ich bin eher froh, dass ich sage, es ist doch super, dass ich das jetzt geschafft habe, ohne qualitative Abstriche das gleiche Produkt herzustellen. Jetzt die nächsten, die jetzt kommen.
Ja, zeig mal.
Die sind sogar noch besser gearbeitet als die aus dem ersten Drop. Der erste Drop hatte natürlich so, das hatte ich aber auch in der deutschen Fabrik so gehabt, du verbesserst dich natürlich. Du lernst ja aus, im Prinzip die erste Charge kommt rein. Bei der ersten Charge gab es dann halt so das Logo war halt so bei einigen nicht so gut gewesen, sorry. Und aber auch so eine Sachen, das ist halt alles verfeinert worden, die Qualität nochmal verbessert worden, anderes Innenfutter, Sohle nochmal überarbeitet. Und
also schon so zwei, drei Nuancen sind dann schon dabei, wo man sagt, man sieht den Unterschied, aber tendenziell ist es immer noch die DNA, die es natürlich vorher war. Ich meine, es ist auch ein Never Change a Winning Team.
Heißt nee, genau. So schön, also ich meine, es ist ja trotzdem irgendwie meine Handschrift.
Ja.
Und trotz alledem ist es ja meine Brand und ich meine, ich muss ja auch dafür einstehen und das ist jetzt den ich jetzt anhabe, nur in einem bisschen anderen Colorway. Ja, der erste Colorway ist relativ unspannend, ehrlich gesagt. Ich finde ihn halt zeitlos klassisch, aber die Idee dahinter ist ja auch, es ist ein Neustart und der Neustart ist halt eine leere Leinwand und eine leere Leinwand, die befüllst du halt, wie man sieht, irgendwann kommen halt natürlich auch Farben dazu, um jetzt mal hier die volle Verkaufsshow. Das ist jetzt zum Beispiel einer der nächsten Colorways auf dem Type B. Und man sieht, man kann ja auch Farbe mit dem Schuh machen. Und,
hat er schon einen Nickname gekriegt?
Ja, der heißt, warte, lass mich, achso ja, Kirsch, was war das gewesen? Kirschquark, nee, Himbeerquark, sorry.
Himbeerquark, okay.
Himbeerquark, und zwar hat den Katja, also lieben Gruß an meine Frau, die hatte dann halt auch die Namensgebung dafür.
Ja, weil die Sunrise hol ich gerne noch ein Stück weiter rüber, dann gerne. Hat man die, nee, zu dir eher, weil dann hat man die nämlich in der Kamera besser.
Ja.
Genau. Weil die Sunrise haben ja durchgängig sehr kreative Nicknames.
Ja.
Von Pools bis hin über Farbgebung. Natürlich hast du auch ein paar deiner Colorways, die du früher auf anderen Modellen oder Brands gemacht hast, auch rübergeholt. Ne? Aber da gab es ja immer schon eine Idee dahinter. Also es ist ja auch immer noch ein bisschen das Detail, was dich auch reizt, wo du ja auch dran arbeitest, richtig?
Voll. Also es ist schon jedes Produkt oder jedes Projekt, was ich bisher gemacht habe, egal mit welcher Brand auch, also nicht nur auf meiner eigenen Marke, war ja immer so, dass ich denke, dass so ein Produkt auch eine Besonderheit haben muss. Ja, es ist vielleicht jetzt nicht mehr so trendy, sozusagen im Prinzip den ganzen Stories zu verpassen, aber ich bin immer noch der Meinung, dass
Hey, scheiß mal auf Trend, wenn es eine geile Story ist, raus damit.
Ich
lieb's immer noch.
Es ist übrigens ein Colorway von meiner Frau und
eigentlich zeig den nochmal bitte in die
Kamera. Von ihr inspiriert ist es eigentlich eher so dieses diese Pastellfarben von Eiscreme. Und ich bin der Meinung, er sollte aber eher Macaron heißen, aber sie überlegt noch, ob er dann Eiscreme irgendwas heißt. Aber
das ist ein sehr, sehr schöner Colorway auf jeden Fall.
Und
passen super zusammen.
Das Lustige ist, wir haben ja auch, es gibt Namen, die haben wir von vornherein als Working Title. Der bleibt dann von Anfang bis Ende so wird der Schuh dann auch. Es gab aber auch so Sachen, okay, jetzt hast du einen beigen Schuh gemacht. Ursprung war ja wirklich, ich will sozusagen neutral anfangen, aber wie nennst du den Schuh? Also das heißt, dieses Blank Canvas kam erst im Nachhinein als Name. Und so gibt es viele Schuhe, die auch ein Purple Devil, der hieß ja nicht von Anfang an Purple Devil, sondern das war Adam Port gewesen von Keine Musik. Der hatte den Schuh, der kam rein und meinte so, ich möchte so einen Purple Devil haben.
Ach wirklich? Das wusste ich gar nicht, dass der einen Namen gegeben hat.
Ja, so. Das ist so, das sind halt so kleine sowas. Insider. Das ist
wie bei Nike SB, ne? Wo man halt
die
auch
dann
gesagt hat.
Werden, also die genau, bekommen richtig. Im Prinzip einen Titel von externen Leuten.
Homer Simpson, Marge Simpson, war ja keine Collab mit den Simpsons.
Das gab's
ja gar nicht. Oder so auch Tiffany zum Beispiel.
Genau.
War ja auch Nicky Diamonds Überlegung. Wir haben Diamanten-Tiffany-Colorway.
So ist es.
Tiffany.
So ist es, genau. Und also einige Namen kamen im Nachhinein und einige Namen sind halt von Anfang an dabei. Mir ist das Allerwichtigste, ehrlich gesagt, dass der Colorway und das Produkt geil ist. Und natürlich ist die Namensgebung oder dann halt wirklich das Konzept jetzt so ein Top-Kappe, den ich gemacht hatte, war von Anfang an klar, dass das ein Top-Kappe wird, weil wir waren halt in der Türkei gewesen, haben uns irgendwie diesen Top-Kappe-Palast angeguckt. Und dann bekommt der Schuh natürlich dann von Anfang an diesen Titel. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem hier Leinwand hat sich jetzt nicht so cool angehört. Reset-Knopf hat sich auch nicht so. Blank Canvas hat schon ganz gut gepasst. Ich muss gestehen, es gab damals ja auch von Adidas damals als Konsortium, also lieben Gruß an Christian Otto, gab es ja auch mal das Pack, das hieß Tabula Rasa. Das war erst so ein Wort, was ich so im Kopf hatte. Es ist ja im Prinzip auch der Neuanfang, diese gewischte Wand oder Leinwand. Und das passt halt sehr, sehr gut für einen Neuanfang.
Slides sollen auch noch dazukommen?
Ja, ich habe so ein paar, einfach den Type B, also von Denim bis, keine Ahnung, was das halt alles möglich. Und dann kommt auch alles. 90s Runner, das ist halt immer ein hohes Invest, was viele nicht sich vorstellen können. So ein Tooling für so einen Schuh, das ist sogar eine zweigeteilte Sohle. Das heißt, du zahlst eine Gussform für das Teil und dann für das Teil. Und das auch nochmal pro Größe. Und so ein Schuh kostet dich um die 3 bis 4 Riesen pro Gussform. Und das dann nochmal bei, weiß ich nicht, 10 Größen oder so, bist du bei 30, 40 alleine nur für eine Sohle. Und jetzt musst du auch noch vorher Geld investieren fürs ganze Sampling, für die ganzen, bevor du so eine Sohle überhaupt machst, machst du erstmal so Gussformen aus Holz oder aus 3D-Druck und das kostet ja alles Geld.
Und Zeit.
Und Zeit.
Das ist ja nichts, was du von heute auf morgen
und nebenbei machst, nimmst du gerade nichts ein und dann machst du das auch noch als One-Man-Show und du machst es auch noch in Europa. Ich bin großer Fan davon, dass auch wenn ich jetzt in Deutschland gerade jetzt bei denen jetzt nicht arbeite, aber ich finde, dass Arbeit fair bezahlt werden sollte. Und ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, dass die Leute auch sehen, dass so ein Schuh 200 Euro kostet, aber die Materialien, die ich hier benutze, selbst das Innenfutter, was ich hier benutze, kostet mehr als das, was einer der Sportartikelhersteller für den gesamten Schuh zahlt, der in Fernost produziert. Weil ich benutze halt ein Leder, was pflanzlich gegerbt ist, offenporig und einen Quadratmeterpreis hat, für Leute, die vom Fach sind, da kostet der Quadratmeter um die 50 Euro. Und das ist für ein Innenfutter einfach, wo alle Leute sagen, hast du alle Tassen im Schrank? Und mir ist es aber wichtig, den Leuten auch zu sagen, hey, wenn du konsumierst, dann konsumier bewusst, kaufe vielleicht, du musst nicht jeden Schuh bei mir kaufen, also Gott bewahre, aber wenn du ihn kaufst, dann erfreu dich daran auch, dass das halt ein anständig gearbeiteter Schuh ist. Wenn irgendwas nicht stimmt, melde dich. Ich meine, ich bin ja leider auch greifbar. Schick mir eine Mail, sag, hey,
in die DMs.
Das Ding ist scheiße oder irgendwas stimmt nicht. Dann kümmere ich mich auch drum persönlich. Und das hat bisher ganz gut funktioniert.
Runner-Update,
kurz. Runner-Update, genau, so ein bisschen 80er-Runner. Und dann halt im Prinzip so ein 90s-Runner.
Ja,
Kurz-Silhouette also und dann nochmal. Ja.
Was hat er noch mitgebracht?
Habe ich ihn vergessen?
Schreib ihn sonst mit Worten.
Nein, ich habe ihn dabei.
Sehr gut.
Also ich habe nochmal sowas eigentlich entstanden. Wir hatten eingangs darüber gesprochen. Ich hatte ja für Porsche Design, hatte ich ja mal einen 3D-Schuh gemacht. Und zwar hatten wir das letzte Porsche Design-Projekt war Past, Present, Future. Eigentlich im Prinzip so ein bisschen eine Anlehnung an mein Adidas-Projekt damals, Then and Now. Und Past war mein erster Proto 1, das Modell. Made in Germany und dann halt auch auf Vintage gemacht. Present war dann der letzte, den ich sozusagen in Deutschland gemacht habe, war der Proto 3. Und dann halt Future war der Schuh im Prinzip eine Abwandlung des Protos aus dem 3D-Drucker. Leider ist das Projekt, hat das nie wirklich gefruchtet mit den Leuten, die den 3D-Druck machen sollten. Und jetzt ist es so, dass wir den hier in Deutschland prototyped haben. Und zwar ist das einer der wie sagt man, nicht gegossen, sondern injected nennt sich das. Das heißt, es wird eine Form gemacht und in diese Form wird das Material eingespritzt und dadurch entsteht der Schuh.
Zeig mal her.
Ja, gerne.
Dann müssen wir mal in die Hand geben. Ja.
Ist jetzt natürlich eine langweilige Farbe, den kannst du natürlich in ganz coolen Farben gestalten.
Kork-Innensohle auf jeden
genau.
Fall.
Genau, also auch mit Innensohle kannst du auch rausnehmen, die Innensohle. Das war jetzt nochmal so ein bisschen.
Und das aber ist die Sohle mit ein Teil? Ist es jetzt ein Gesamt?
Der ganze Schuh ist ein Teil, ist wobei bei diesem Muster nicht wundern, der ist hinten so ein bisschen nach außen gewölbt, unten auf der Laufsohle. Das liegt daran, weil wir jetzt etwas ausprobiert haben. Und zwar haben wir ein Dämpfungselement in die Mitte noch reingepackt. Mhm. Das heißt, während des Gussvorgangs wird erstmal die erste Schicht schon eingelassen und dann kommt nochmal so ein Dämpfungselement rein und dann kommt nochmal, wird weiter aufgeschäumt. Das ist komplett diese Gussform. Alleine für diesen Schuh liegt bei ungefähr 6 Riesen. Wahnsinn. Nur für so einen fucking Schuh.
Ach, krass spannend auf jeden Fall.
Ja, ich bin halt sehr, sehr verunsichert, ob, also ich würde mich freuen über Feedback, wenn die Leute sagen, hey, bring das Ding, dann bring das Ding.
Ja, schreibt es mal in die Kommentare bei YouTube bzw. bei uns bei Instagram oder slidetick mit in die DMs, da freut er sich auch immer.
Also einen geilen
Farben. Soll den bringen oder nicht, beziehungsweise was haltet ihr von solchen Schuhen? Ich finde das ja sowieso immer sehr spannend. Fabs ist ja zum Beispiel riesengroßer Fan von sowas. Ich bin ein riesengroßer Fan, es mir anzuschauen, ob ich es mir wirklich an den Fuß ziehen würde, ist dann natürlich immer eine Geschmacksfrage. Aber das so zu sehen und auch zu sehen, wie so eine Entwicklung stattfindet, wohin Wege sich bewegen können auch, was vielleicht die Zukunft ist oder eine tolle Ergänzung oder auch irgendwie ein Element, mit dem man spielen kann, mit dem man kreativ werden kann. Das ist schon echt krass. Hat das einen Namen denn dann jetzt auch schon? Also das,
nee, noch nicht Schuh? Wirklich. Also ich habe jetzt den, also interner Titel ist immer Future Runner für mich jetzt so. Mhm. Aber also ich glaube, was geil wäre, so jetzt so nach vorne blickend, wäre es, meine Marke ist ja jetzt seit 7 Jahren am Bestehen und wir machen das ja immer noch als One-Man-Show oder als Familienshow. Das heißt, wir sitzen da immer noch und packen Pakete und kümmern uns selber wirklich für jedes einzelne Produkt, jede einzelne Retoure, jede einzelne E-Mail. Aber und wir zahlen halt alles aus unserer eigenen Tasche dafür, was ja vollkommen in Ordnung ist. Ich meine, wir verdienen ja auch Geld damit.
Ich würde sagen, geht ja auch wieder in die eigene Tasche.
So ist es, genau. Deshalb ist das vollkommen legitim. Aber uns fehlt halt einfach das Spielgeld, um einfach mal so eine Projekte viel mehr zu forcieren. Das heißt, Klassiker, super, aber ich bin auch so der Typ wie Fabian. Ich war auch schon damals, ich hatte ja eingangs mal gesagt, dass HDM Wovens oder sowas so mein... Ich bin immer ein großer Freund von innovativen Sachen. Ich liebe es, wenn es neue Impulse gibt. Ja, ich kann das natürlich bei meiner eigenen Marke auf Nachhaltigkeit, auf Transportwege, auf qualitative Materialien, auf auch faire Preise und sowas gestalten. Aber ich würde auch sehr, sehr gerne auch mal vielleicht noch einen Performance-Schuh in den Markt bringen oder auch mal vielleicht etwas, was im Alltag unheimlich wichtig ist. Vielleicht, ich fand auch die Idee von Nike gut für Leute, die vielleicht gehandicapt sind, wie man in den Schuh besser reinsteigen kann und es dann irgendwie von alleine sich zuschnürt. Und aber dazu bräuchte ich jemanden an meiner Seite, einen Partner, der dann sagt, okay, pass auf, wir haben jetzt hier für dich ein, weiß ich nicht, Innovation Lab oder sowas gegründet oder wir haben auch Investmentmöglichkeit, so dass wir deine Marke in diesem Bereich voranbringen können. Das wäre natürlich schon geil, dass man sich auf den kreativen Part beschränken kann und neue Dinge generiert, statt dann halt auch mit alltäglichen Dingen sich rumzuschlagen. Aber das ist halt das Los des Selbstständigen, das brauche ich dir nicht erzählen, das brauche ich den Leuten da draußen auch nicht erzählen, wie es ist.
Das hat alles Vor- und Nachteile.
Voll. Das Wichtigste ist, ich kann einfach immer noch Dinge machen, die mir am Herzen liegen. Und jetzt musst du dir vorstellen, um wieder so ein bisschen die ganze Geschichte, die wir jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie lange wir hier quatschen. Der kleine Hikmet, der damals sich diese ganzen Brands nicht leisten konnte, hat jetzt eine eigene Brand. Das ist so... Kannst du auch wieder gar nicht in Worte fassen. Also ich bin unheimlich dankbar dafür, auch wenn es vielleicht nicht so erscheinen mag, aber einfach so, ich habe meine eigenen Schuhe an meinem Fuß. Also ich trage meine eigene Marke, meine Kinder tragen meine eigene Marke und Jugendlichen dazu zu kriegen, also meine ältere Tochter, die ist über 20, dass die mal sagt, geiler Colorway will ich tragen und trägt den dann auch. Und nicht, weil es ihr Vater ist, der die Schuhe, sondern weil sie den wirklich gut findet. Und das ist schon so, wo ich sage, geil. Richtig, richtig gut. Und das erfreut mich dann halt auch. Und ich bin jetzt nicht emotional, so emotional, sondern das ist wirklich, weil ich habe gerade am Hals ein Kratzen.
Trink ruhig einen Schluck. Ich finde, das ist schon fast ein schöner Abschluss.
Ja.
Und ich bin mir sehr sicher, dass es keine weiteren 3 Jahre dauern wird, bis wir uns das nächste Mal ins Interview setzen, weil durch das, was du auch gerade erzählt hast, was die Pläne sind, was ihr noch vorhabt, da wird auf jeden Fall noch einiges passieren. Hikmet, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke.
Schön, dass
auch.
Du im Podcast warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne.
Wir machen was, wie du sagst, öfter. Anstatt alle 4 Jahre können wir ja schon mal auf 3 oder 2 Jahre kommen.
Das machen wir so. Und damit auch vielen Dank an euch, dass ihr bei der 153. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer und wo auch immer hören und natürlich auch schauen. Gibt's ja jetzt auch auf YouTube. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unserem Podcast bzw. Video-Content auch folgt und überall die Release-Info aktiviert und Kommentare schreibt und Likes und so. Ich finde es eigentlich echt nervig, das zu erwähnen. Ne? Aber
nee, das ist nicht nervig.
Es gehört irgendwie dazu. Man muss die Leute immer wieder daran erinnern, dass egal wie vermeintlich groß irgendetwas schon geworden ist oder auch wie lange etwas schon am Markt ist oder so, dass man immer noch auf den Support angewiesen ist und man das auch sehr zu schätzen weiß. Ne?
Also ich finde das ist unheimlich wichtig. Also ganz ehrlich, ihr habt die Möglichkeit, so einen Podcast zuzuhören zu können. Und ich glaube, das ist das Wenigste, was man im Gegenzug leisten kann, als Zuhörer zu sagen, ich abonniere.
So nämlich. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine von Sneakerjägers und auch die kostenlose App von der Zock Sneakerblog. Supporten könnt ihr, wie Hikmet das so schön gesagt hat, mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung.
Wir sind eine Familie.
Wir
supporten uns alle.
Über 800 positive Bewertungen hat Oshun auf den Plattformen schon. Und ein Statement würde ich an dieser Stelle auch noch gerne mit euch teilen. Und zwar schrieb die Isa... Sneaker, Fashion, Reisen, coole Interviews. Ihr seid mein Lieblingspodcast und eine tolle Inspiration. Danke und macht bitte weiter so. Vielen lieben Dank, Isa. Wir geben uns Mühe.
Danke an Isa.
Tut uns einen Gefallen und supportet unseren Podcast und Videocontent. Erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Show some love. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder.
Darf ich nochmal schnell reinwerfen, weil Isa mich so motiviert
hat jetzt.
Für alle Kommentare, die jetzt in unserem Video sind, verlosen wir einen Schuh in seiner Wunschgröße.
Ist sehr das was? Schön. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Vom nächsten Release.
Und Isa soll ihre Größe mal nennen, dann kriegt Isa auch noch was zugeschickt für den tollen Kommentar.
Ich hoffe, Isa kriegt das mit, aber wenn sie Fan ist, dann hört sie die Episode auf jeden Fall. Vom nächsten Release oder machen
wir? Ja, gerne vom nächsten Release.
Großartig. Dann unter jedem Kommentar, also ballert einen Kommentar rein, schreibt
eure Größe rein. Genau, schreibt gleich eure Größe rein und dann Amadeus ist die Glücksfee.
Ich bin die Glücksfee. Nee, ich schmeiß das wie bei allen anderen Sachen so ein schönes, so ein Online,
genau.
Wie nennt man das eigentlich? Eine Online-Tombola halt rein.
Generator oder sowas.
Genau, die zieht dann einen Namen und dann geben wir euch da die Info. Sowas läuft immer gerne 2 Wochen so lange wie die Episode, bis die nächste kommt. Dann geben wir dem Hikmet Bescheid. Mal gucken, wer von euch gewinnt. Freue mich auf viele spannende Kommentare.
Ebenso.
Das muss ja eigentlich auch nur die Größe sein. Aber wenn ihr was anderes Kluges zu erzählen habt, auch da immer gerne. Ja. Ich glaube, das Interview mit Hikmet hat genügend Punkte geboten, über die man halt reden kann. Das ist eine große Freude. In dem Sinne, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.